Oh, Koro, muss das wirklich sein, dass ich das jetzt mache?
Ja, jetzt leg los.
Ja, okay, warte. Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, das sie exakt 2 Stunden lang spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Nach einer längeren Pause wird es dieses Mal richtig schaurig. Nicht etwa, weil Timurs Liebe zu einer ganz besonderen JRPG-Reihe neu entflammt ist oder Chris plötzlich wieder Pokémon mag. Nein, im Dreiergespann gab es einen schaurigen Ausflug in die Welt von Reanimal. Wie war der spielbare Albtraum? Ist es sinnvoller, das neue Werk von Tarsier Studios alleine oder im Koop zu spielen? Und wie wichtig ist Gameplay, wenn die Atmosphäre so stark ist? Timur, Chris und Kuro haben auf alle Fragen eine Antwort. Ob sie allerdings schlüssig ist, darf munter debattiert werden. Egal, viel Spaß mit der neuen Episode von 2 Stunden später.
Blut für den Blutgott!
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des 2 Stunden später Podcasts.
Fuck yeah.
Wir sind wieder zurück. Wir brauchten ein bisschen länger, denn wir sind einfach ehrlich, 2025 war viel.
Ja.
War viel, so als Jahr gesehen. Und davon mussten wir uns ein bisschen erholen, sind jetzt aber wieder zurück.
Ja.
Fast in vollkommener Stärke, denn wir sind heute zu dritt und mit meinen beiden Freunden, mit denen ich heute euch quasi eure Ohren beglücken darf, sind da. Es ist einmal Chris.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir, Chris. Und es ist der famose Timur.
Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Hallo, liebe Zuhörende. Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Yes. Marvin lässt sich entschuldigen. Der ist gerade noch ein wenig busy mit dem Leben und wird bald wieder zu uns stoßen und seine ganze Abneigung gegenüber Ghibli, Disney, Point and Click, Sportspiele, rechtsgerührten Erdbeerjoghurt, Weingummi, alles, was es da draußen so gibt, wird er dann auch wieder mit uns mitteilen.
Ich werde ihn heute gut vertreten mit einem Thema.
Oh, stark.
Das wirst du. Allerdings. und da können wir auch gleich schon einsteigen. Ich freue mich nur, Marvin, wenn du das hörst, ne? Podcast, weil ich glaube, du bist ein Mensch, der auch den eigenen Podcast hört. Kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich könnte niemals irgendwas mir angucken oder anhören, was ich gemacht habe. Das fällt mir schon bei Game 2 super schwer.
Aber ich höre mir manchmal Sprachis nochmal an.
Warte, ganz kurz, aber ist das echt so?
Moment mal.
Also guckst du ja, deine Game 2-Beiträge nicht?
Ich muss sie gezwungenermaßen gucken, weil ich sie halt produziere.
Ja?
Und dann gucke ich sie halt irgendwie im Laufe der Woche 8-mal.
Ja, gut.
Und
dann ist durch,
jeden
ne?
Mal
dann,
ist
dann
es schlimmer.
Okay. Weil ich find's immer crazy, wenn du so Hollywood-Actor und Actresses fragst und sie dann so sagen, die Filme habe ich alle nie gesehen. Und du sitzt so da, holy fuck, ich weiß nicht, ich meine, es war Johnny Depp, der gesagt hat, der hat nie einen Fluch der Karibik-Film gesehen. Und dann sitzt du da, ja, für die Kasse halt.
Ja, das hat, glaube ich, Leonardo DiCaprio doch auch neulich gesagt, in diesem Interview mit hier dieses Actor on Actor, da war die war er doch mit der von Tribute von Panik.
Jennifer Lawrence, ja.
Jennifer Lawrence, und da meinte er auch, ich glaube, er hat nie Titanic
gesehen. Ja, stimmt, ja, das halt, den Snip habe ich auch gesehen.
Aber ja, genau wie Leonardo DiCaprio bin ich auch nicht in der Lage, die Game 2-Beiträge zu schauen, die ich gemacht habe.
Wenn ich deinen empfehlen darf, Kuro, dann schau dir auf jeden Fall den mit Death Stranding. Der war
stark.
Absolut Cinema. So krass.
Kann ich
so
nicht.
Gut.
Kann ich einfach nicht. Ich fühle mich da einfach immer schlecht.
Der erste Kuro war mit Midsommar, den fand ich auch sehr stark.
Oh, der war auch richtig gut.
Das kann ich auch gar nicht mehr gucken. Es gibt da so 1-2 Szenen, die finde ich, wo ich irgendwie was sage und ich finde das so abgrundtief schlecht. Aber Timo, du hörst dir Sprachnachrichten an, die du selbst eingesprochen hast?
Ja, manchmal schon, weil ich nochmal kurz hören möchte, wie es rüberkam oder wie es klang oder so. I don't know.
It's a thing, I don't know. Finde ich auch gut. Ich bin der Typ, ich nehme immer eine Sprachnachricht auf, sag vorher noch so, keine Sorge, das wird eine kurze. Und dann schaue ich drauf, dann sind es 8 Minuten und dann schicke ich hinter der Sprachnachricht noch in Textform too long didn't read.
Dann das
so,
mache ich auch.
So einfach so, ey, pass auf, müsst ihr nicht hören, geht um XY. Und ja. Dann kann jeder entscheiden.
Aber ich finde, ohne Scheiß, Chris, deine Sprachnachrichten, die hören sich nie lang an. Weil du du hast so einen Gesprächsflow, du kommst von Thema zu Thema. Es ist nicht so ein ich bin gerade kurz einkaufen und dann ist es immer so, jo, komm bitte zum Punkt. Bei dir ist immer so ein Mini-Poddy, das finde ich mal richtig gut.
Ja. Ich muss sagen, ich mache das manchmal absichtlich, wenn ich eine Sprachnachricht anfange und dann esse ich erstmal Chips.
Boah, cool. Das ist aber ein Stilmittel. Das ist nicht, ich überlege mir während der Nachricht, was ich sage, sondern das ist ein Kuro-eske Stilmittel, das du benutzt, um Leute erstmal so ein bisschen runterzukriegen. Und
runterzukriegen, genau.
So.
Was war eure längste Sprachnachricht?
Oh.
Kann sein, dass du die gekriegt hast und dann waren es wahrscheinlich 22 Minuten über Elden Ring oder sowas.
22 Minuten.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe euch letztens ein Yoga-Video geschickt. Wenn das eine Sprachnachricht gewesen wäre, dann wäre es die längste, glaube ich, gewesen. Aber ich mache dabei sowas mal gerne ein Video. Ja. Mit Schnitt und Effekten und Intro.
Das ist eine gute Frage. Manchmal, wenn ich, das geht jetzt auch wieder los. Wir haben nämlich seit kurzem die Sonne wieder entdeckt in Hamburg.
Mhm.
Das bedeutet, dass ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
So geil.
Dann mache ich manchmal, wenn mir langweilig ist, suche ich mir eine Person aus und die kriegt eine Sprachnachricht. Von Anfang bis Ende, quasi meine Fahrradfahrt.
Ja. Das sind 10 Kilometer. Geil.
Ja, das ist dann so ein bisschen Thema, dann ein bisschen meckern über den Verkehr, dann wieder Thema, ja. Dann so, ah shit, jetzt hätte ich fast jemand überfahren.
Viel Schnaufen
dann,
auch und Windgeräusche.
Ja. Super. Viele Windgeräusche.
Super.
Ja. Ja, das ist was Besonderes.
Absolute Pein. Das ist auch nicht so, es ist auch nicht so irgendwie ein Informationsgehalt für die andere Person.
Nö.
Das ist einfach nur für mich,
Zeitvertreib
damit
für dich.
Die
ja, genau.
Besser ist.
Ja. Finde ich gut. Bin ich Fan von. Shoutout. Ja.
Zuneigung.
Aber wir haben nicht nur den Frühling in unseren Herzen reingelassen in den letzten Tagen, sondern auch die Zeit verbracht, wahrscheinlich. Mhm. Denn wir sind alle verkackte Nerds, mit Videospielen.
Fuck
und
yeah.
Da möchte ich jetzt vor allen Dingen in Richtung Timur schauen.
Hallo, Kuro.
Weil Timur ist gerade in einer Phase seines Lebens, die
glückselig ist.
Die glückselig ist, von der ich absolut nicht gesehen habe, dass sie kommt.
Mich auch nicht.
Und deswegen so, also so zufällig ist und damit absolut perfekt zu Timur passt.
Ja, absolut.
Was machst du denn gerade?
Es ist so ein Renwur, aber ein sehr, sehr schöner Renwur. Ich möchte ganz lieb Marvin jetzt an dieser Stelle grüßen, weil ich habe Marvin damals hier im Podcast versprochen, ich werde eines Tages Final Fantasy VII Rebirth beenden. Weil Final Fantasy VII ist ja auch mein Final Fantasy, jeder hat sein eigenes Final Fantasy. Und mir war klar, ich werde es irgendwann beenden. Aber ich bin auch immer noch der absoluten Überzeugung, Final Fantasy VII Rebirth ist voll lang. Zu lang weiß ich nicht, aber es ist voll lang. Und das Spiel kann man auch nochmal in zweites Spiel einschalten, fand ich persönlich. Das habe ich immer so ein bisschen pausiert. Das mache ich auch mit Metaphor, das habe ich mit Persona gemacht, das habe ich, bei manchen Games bin ich immer so, ey, ich lasse es mal liegen, dann gehe ich nochmal weiter und so, passt schon. Es gibt so Games wie zum Beispiel Destiny oder Monster Hunter oder so ein Diablo. Das ist ja so seasonal und da gehst du rein, wenn du Bock hast. Und aber so ein Story-Game wie Final Fantasy Rebirth, bin ich so, ey, ich kann das nicht am Stück spielen, weil dann würde ich es nur durchspielen, um es durchzuspielen und dann würde es mich nerven. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt letztens so einen kleinen Jeeper. Ich so, boah, ich habe Bock, mal wieder so ein bisschen in Final Fantasy reinzugehen. Und weil ein Kumpel von mir auch Remake angefangen hat und ich, also wir am selben Tag, ohne uns abzusprechen. Und dann war es so ein geiler Drive von uns beiden nochmal so. Und dann habe ich Rebirth beendet, ich habe die Time of my Life gehabt und das hat so einen heftigen Jeeper bei mir geklickt, wo ich mir dachte, fuck yeah, wie geil ist Final Fantasy eigentlich? Und ich habe immer nur an der Oberfläche so ein bisschen gekratzt und war so, ja, ich habe halt 7 gespielt, ich habe 10 ein bisschen gespielt, ich habe 13 ein bisschen gespielt, 15 ein bisschen gespielt, ich habe alle mal so ein bisschen gespielt und jetzt bin ich auf so einem richtig geilen Kreuzzug und mache meine Final Fantasy Ära. Und habe vorgenommen, ich habe keine Deadline, aber ich werde alle Final Fantasies spielen und viele davon durch sogar. Und da bin ich auf einen sehr guten Zug, denn ich habe jetzt Rebirth beendet. Fantastisches Spiel. Oh, absolut. Also ich weiß Chris und so, aber ich bin der Meinung, es ist so, so, so ein gutes Spiel. Kampfsystem wahnsinnig gut. Story sowieso, kennen wir ja und so. Tolles Remake. Und da war ich noch nicht satt. Und ich war so, here we go. Und hab dann in derselben Nacht, wo ich es beendet habe, Final Fantasy 14 installiert. Und es ist ja das MMO. Und dann war ich so, nee, das ist es nicht. Das ist ein MMO mit Final Fantasy drauf. Das ist es nicht. Und dann war ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann fiel mir ein, ich habe ja noch 16 hier rumliegen, was so knapp drei Viertel durchgespielt war. Und wir haben es ja auch im Podcast gehört. Ich fand es am Anfang mega geil, story-wise, setting-wise. Aber dann passierte das, was vielen passierten. Das Kampfsystem oder die Schwierigkeitsgrad ist so lächerlich. Also es blieb auch lächerlich bis zum Ende auf jeden Fall. Und es war so lächerlich einfach, dass es halt keine Herausforderung war. Ich brauche jetzt nicht um Elden Souls-like. Nein, aber ich will wenigstens, dass wenn ich ein Schwert bekomme, ich es merke und mir denke, oh, endlich ein neues Schwert, ich kann jetzt diesen Kampf besser machen. Wird's am Ende auch nicht. Es gab ein paar Bossfights, die waren ganz cool, Patterns lernen und sowas halt, aber es ist absolut ein Casual Game, was so total okay ist, weil ich habe es nur für die Story ja gespielt. Habe ich dann nochmal reingeschaut und war so, okay, jetzt check ich's, jetzt klickt's. Dann habe ich 16 beendet. Fantastische Story. Nochmal Grüße an lieben Winston Fellow. Toller Job gemacht. Shoutout. Und dann war ich dann damit fertig. Ich war so, okay, weiter geht's. Was habe ich denn noch auf meiner Menükarte noch haben? Und dann einfach wegen Nostalgie. Ich habe 10 reingeguckt auf der Switch, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe 10 damals gespielt. Ich fand es damals toll. Shoutout an Marvin, ist dein Lieblings-Final Fantasy. Aber ich habe es nicht gefühlt, weil es noch so winterig war und es war so, ich war in der Bahn mit der Switch und ich war so, nee, jetzt hier so auf tropisch mit Blitzball und alle haben kurze Hosen an, nee, ich glaube nicht. Und dann, der andere Nostalgie-Kick bei mir ist Final Fantasy 13. Yep, Lightning, welcome. Und das ist ja auch bei ganz vielen so ein, war nicht so gutes Spiel, I get it. Ich bin jetzt 6 Stunden drin und es ist wirklich, wirklich sehr linear. Also es ist wirklich Cutscene und dann gibt es ein Level-Design, was einfach nur gerade auslaufen ist und dann kommen einfach 5 Kämpfe dazwischen und dann kommt am Ende ein Bossfight. I get it, es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr repetitiv, bis es irgendwann open wird. Aber da kickt halt komplett bei mir die Nostalgie rein, plus halt auch diese ganze Welt finde ich toll bei 13. Und da habe ich gerade richtig, richtig enorm viel Spaß dran und es erfüllt mich komplett, weil was Chris gerade auch hat oder letztens zuletzt, als ihr World of Warcraft gespielt habt, da war es ja auch bei euch so, alles links, rechts, Nioh 3, was auch immer, ist so scheißegal. Ich habe hier mein Game.
Ja.
Ich spiele jetzt nur das. Ich weiß, wenn ich Videospiele mache, dann weiß ich schon, was ich spiele. Und das war so erfrischend und so geil und so nice, oder ist es gerade auch absolut, weil ich einfach ja der Dude bin, der gerne alles spielt, der alles anspielt. Es kommt jede Woche ein neuer Kracher raus. Also die Open Critics, die jetzt auch vor kurzem mit Resident Evil, jetzt Procopia und so, die überschlagen sich ja alle wieder die Reviews. Und das war aber so, nee, ich spiele jetzt ein Xbox 360-Spiel. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Und es war so fresh und so schön, dass ich gerade immer in der Final Fantasy-Ära bin. Ich hoffe, sie hält noch sehr lange an. Hab danach nochmal in 14 reingeschaut. Ich check es, aber es ist ein MMO. Es ist MMO, ich bis zum MMO ich nicht mehr. Und ja, I get it. Vielleicht guck ich da nochmal rein, I don't know. Hab dann aber auch einfach komplett noch Dissidia installiert. Dann Stranger of Paradise. Dann Tactics will ich nochmal reinschauen und so. Also diese komplette Final Fantasy aufsaugen. Befasst mich gerade mit der Lore und sowas halt. Ist toll, weil es einfach, ja.
Kann ich mir Final Fantasy wünschen?
Welches? Oh, warte mal, was würde Kuro mir sagen? Kuro wäre, glaube ich, 9 oder 8.
Yes.
6?
9.
Ich will,
dass du 9 spielst.
Oh, 9 ist auch ein krasser Pick. Ich dachte jetzt, du nimmst 6, weil halt einfach Final Fantasy 6.
Ich glaube, 6 ist halt, viele sagen 6 ist bei mir auch ganz weit oben.
Ja. Ich habe 9 ist underrated und das ist halt genau die Sache. 9 ist ein schönes Märchen.
12 checkt man, wenn man den Kampf von 14 kennt, dann ist es so, okay, daher kommt's. Aber ich habe auf jeden Fall so eine kleine Tierlist, wo ich so bin, so die kommen als nächstes dran. Und es war jetzt so, als ich dann 16 durch hatte, war ich so, oh, 15 oder 13, weil 15 liebe ich ja auch, fand ich toll. Dieser Roadtrip, toll. Aber dann war es halt so, ich kann nicht mehr auf diese Action-Kämpfe, ich will jetzt rundenbasiert und dann war 13 dann der Pick. Und jetzt macht dieses Paradigm-System, was es da gibt, viel mehr Sinn für mich als damals. Und deswegen Final Fantasy, ich liebe es. Aber nebenbei spiele ich auch noch Dragon Quest 7. Und mein Gott, ist das gut.
Hä, kann ich mal kurz fragen, ja. wie viele Stunden hat dein Tag?
Du hast diesen Hermine Granger Zeitumwandler.
Genau.
Ne?
Ich habe jetzt gesagt, so, weißt du was, fuck it, meine Kopfhörer kosten 350 Euro, mein Handy kostet 1200 Euro, ich nehme jetzt auch noch meine 500 Euro Switch mit in die Bahn. Wer will mir was? Dann nimm noch alles. Und seitdem, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, spiele ich immer Switch in der Bahn und habe dadurch dann halt meistens so nochmal zweimal eine Stunde, sagen wir jetzt mal, am Tag zum Zocken. Und das ist ja für Dragon Quest perfekt, weil Dragon Quest ist ja wirklich so, gibt ja diese verschiedenen Steine, es gibt ganz viele verschiedene Welten und es ist immer so kleine Portionen. Es ist wie so eine Serie, die man guckt und spielt. Und das ist perfekt für einen Bahn, auf jeden Fall.
Geil.
Schön.
Welches Dragon Quest spielst du, sorry?
Das ganz neue, das 7er.
Ach so,
cool. Ich möchte auch nicht vergessen zu erwähnen, ich habe, nachdem ich Rebirth gespielt habe, ganz, ganz liebe Grüße an den Runaways-Podcast von Marvin und Mina. Die haben eine 3,5-Stunden-Episode gemacht zu Rebirth. Und ich verstehe Mine komplett, dass sie das Spiel, als es beendet war, direkt nochmal angefangen hat. Ich check das jetzt. Ja, jetzt verstehe ich es total. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Ganz, ganz liebe Grüße an die Runaways, weil da ich auch dann so ein bisschen so knowledge-mäßig Final Fantasy, die haben ja auch so eine Episode gemacht zu jedem einzelnen Final Fantasy, da habe ich mal in die erste reingehört und dann kriegst du so ganz viel geil Background-Knowledge und sowas halt. Von daher ganz, ganz liebe Grüße an die Runaways an dieser Stelle.
Als Final Fantasy-Fan kommt man auch überhaupt nicht an der Liebe von den Runaways für Final Fantasy vorbei, finde ich. Also da kann man das so richtig in sich aufsaugen. Und ich möchte jetzt auch, ich hate immer auf Final Fantasy, wenn ich die Chance habe, aber heute nicht. Ich sag nichts heute Negatives. Nicht. Ich finde es schön, dass du in der Final Fantasy-Ära bist.
Das freut mich.
Pass auf, 6 ist wahrscheinlich das beste Final Fantasy oder Tactics, die liebe ich beide. 7 war mein erstes Final Fantasy, darum großen Platz in meinem Herzen, aber ich finde Final Fantasy 8 extrem stark und ich weiß, dass das vom Internet sehr gehatet wird und ich fand's mega nice, als ich es gespielt habe damals.
Weißt du, was ich auch geil fand? Es gibt so viele Hater da draußen, schon immer gewesen, keine Frage. Aber ich bin nur in Final Fantasy Reddits unterwegs und da sind alle wholesome. Da ist ein Typ, der packt so einen Post so, ey, ich habe 13 wieder angemacht. Und alle so, ey Mann, enjoy. Nice. Ich liebe das Spiel. Und dann ist so jemand so, hey, I'm currently playing Final Fantasy 9. Also, geil, ich liebe das Spiel. Und so, niemand ist so, you should probably play 13, it's way better, bla. Ist so, ey, alle sind so, geil, Mann, go for it und hab damit Spaß. Und von daher, ich umring mich nur noch mit Content, der positiv ist. Ja. Weil auch jetzt gerade, Stichwort Marathon, Jesus fucking Christ, suchen die Leute ein neues Concord 3. Und man ist so, ey Leute, haltet doch einfach euer fucking Maul. Aber der Marathon-Reddit ist so, ey Leute, ich hab Time of My Life. Und alle sind so, ja Mann, ich auch. Und deswegen, liebe Leute, das Internet ist nicht real. Und wenn da Leute laut sind und irgendwie clickbaiten wollen, achtet bitte nicht drauf. Don't feed the troll. Punkt. Und wenn ihr Marathon-Meinung haben wollt, der Game 2-Beitrag von John und Kuro, super gut. Super gut. Weil
ich
der sagt,
ehrlich gesagt,
ja, aber du hast eine Sprechrolle drin.
Ich habe eine Sprechrolle
drin? Naja, aber John sagt zu dir so, jetzt weiß ich, was du meintest, als ich fühle mich, als würde ich zum ersten Mal ein Videospiel spielen.
Ach so, ja.
Aber das fand ich sehr passend.
Ja, ist immer noch so. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich gedacht habe, ey, ich glaube, ich bin zu alt für Videospiele. Das ist das Spiel, das mir zeigt, dass ich zu alt für Videospiele werde.
Aber das liebe ich an Marathon so sehr, weil es so einen kleinen Elden Ring-esken Touch hat, wo du bist so, was ist das hier? Geht's hier noch weiter? Was ist das da vorne? Was ist hier da vorne? Und du erkundest es erstmal gerade so und deswegen bin ich da so richtig, richtig geil. Ich bin absolut überrascht worden von Marathon, bin absoluter Riesenfan und Christi, will ich sehr ans Herz legen, aber ich weiß, dass du gerade sehr, sehr, sehr Extraction-Shooter satt bist durch Arc Raiders.
Ja.
Aber es wird der Tag kommen, weil du auch das Destiny geliebt hast. Ich glaube, wenn Marathon die Roadmap einhält und auf die Leute weiterhin hört und Sachen verbessert, dann wirst du, Chris, riesen, riesen, riesen Good Times haben. Hundertprozentig.
Ich würde mich freuen.
Ich finde, Marathon fühlt sich auch gar nicht wie so ein klassischer Extraction-Shooter an. Also es fühlt sich eigentlich fast eher wie ein bisschen wie ein PvP, wie ein Multiplayer-Spiel an, wo du halt auf größeren, also für Multiplayer-Shooter größeren Karten unterwegs bist und da sind halt auch hin und wieder Bots, die dir auch relativ schnell aus dem Maul hauen.
Wie ist das Gunplay?
Das Gunplay ist so fett. Alter,
okay. Du kannst über Destiny sagen, was du willst. Ich liebe Destiny 1 und Destiny 2 bis zu einem gewissen Punkt und dann wurde ich hoffnungslos enttäuscht und das ist auch okay. Also ich hatte wirklich Jahre Spaß mit dem Titel. Ich hatte Gerade, ich hatte PvP, PvE, alles, aber das Gunplay von Destiny 2, leck mich am Arsch. Das war eines der besten, die ich je gesehen habe. Wenn sie sowas in Marathon auch hinkriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich groß, dass ich da irgendwann sehr glücklich reingehe.
Also es fühlt sich wirklich gut an.
Egal, welche Waffe du spielst, du hast so ein, oh Gott, Bungie, wie macht ihr das? Also es ist wirklich der erste Schuss mit, egal welche Waffe du abfeuern wirst, du wirst sagen, okay, I'm sold. So, ja, das ist das Geile daran. Was ich geil finde am Marathon ist halt so, du bist da drin und das, was Marathon ausmacht, finde ich persönlich, ist halt, es ist so schwer, aber nicht Souls-Level schwer, sondern so ein, du läufst da lang, da ist ein Pilz und der Pilz vergiftet dich. Und wenn du vergiftet bist, ist so, hey, you fucking die now, weil du hast kein du hast kein Gegengift. Dann stirbst du jetzt, fuck you, du hast nicht aufgepasst. Und man ist so, ja, habe ich nicht aufgepasst, sorry dafür. Dann gehst du in eine Basis rein, bist am Anfang natürlich, also du bist total vorsichtig und so. In deinem dritten Run bist du so, wer will mir was, ich kann alles. Ne? Dann rennst du rein und dann so, und du bist so, ja, das, ja, ich bin schuld. Alles gut, so. Und deswegen, es ist crazy gut. Absoluter Überraschungshit für mich persönlich. Sehr, sehr, sehr. Und die Welt, das Setting, diese ganze Artstyle, boah, ich bin komplett abgeholt. Wahnsinn. Ey,
klingt gut, spring ich irgendwann rein. Ich bin gerade.
Ja, lass dir Zeit, irgendwann.
Du hast ja schon gesagt, Warcraft hatte ich jetzt quasi im Januar so eine Phase, wo ich extrem in was reingefallen bin, wo ich 20 Jahre lang drin war. Das war richtig wholesome, richtig cool. Aber bei dir jetzt auch, ich finde es super wichtig, dass man diese Momente hat und sie ihnen auch voll Zeit gibt oder so Raum gibt, dass man einfach sagt so, ja, Releases passt schon,
voll,
aber ich brauche gerade was anderes. Deswegen voll geil, dass du das mit Final Fantasy gerade so durchziehen kannst.
Und bei
kannst.
Final Fantasy ist mir aufgefallen, ich habe das so ein bisschen wie, also generell JRPGs, ich lese ja auch gerne so Fantasy-Schinken mit 600 und 800 Seiten. Und da weiß ich ja auch, das sind jetzt 800 Seiten, das dauert jetzt. Und ich weiß auch, die ersten 100 Seiten wird nichts passieren. Und so muss man auch an ein JRPG rangehen. Und in Zeiten, wo er alles schnell, Clickbait, schnelle Schnitte, jedes Spiel muss sofort Spaß machen und so, ist so ein Game so, du kommst an in diesem Dorf und du bist ein kleiner Junge und du kannst nichts und dann erst in der ersten Stunde passiert irgendwas. Richtig, richtig geil runterkommen mäßig. Von daher, falls ihr Leute draußen auch Jeep habt auf sowas, go, 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 go.
Richtig geil runterkommen.
Ich möchte nur kurz, der Vollständigkeit halber, weil wir haben sehr viel über Marathon gelobt. Ich möchte nur eine Sache sagen. Die Items und das Inventar.
Ja.
Pain. Absolute Frechheit.
Okay, das ist wirklich crazy, das stimmt schon. Ja, das ist total. Da werden sie auf jeden Fall noch ändern. Aber ich muss immer an den Destiny-Release denken. Das war ja auch so, okay, here we go. Und man war so, oh, uiuiuiui. Und dann haben sie noch hinbekommen. Von daher, ich bin guter Dinge. Und ich bin, Mann, auch dieses Ganze so, ist das the new Concord? Ist so, Mann, Leute, haltet doch euer Maul. Leute wollen Sachen scheitern sehen. Und wo ich so bin, so, diese beschissene Clickbait-Kultur, das alles irgendwie so. Man will die Sensation, dass etwas kaputt geht. Und man ist so, lasst das Spiel auch einfach das Spiel sein. Was ist denn euer scheiß Problem? Anyway, ich wollte noch ganz kurz anmerken, Final Fantasy Rebirth, das war bei mir auf Englisch gestellt, es ging mir aber krass auf den Sack, weil Barrett einfach jeden Kampf anfängt mit Asshole! Und dann so, was ist denn dein Problem?
So Mr. T-Vibes.
Ja, und dann habe ich es auf Deutsch gestellt, habe ich gar nicht gefühlt, anders als bei 16 mit
Japanisch.
Genau, dann habe ich auf Rebirth auf Japanisch gesehen, weil ich so, this is it. Und es hat so einen geilen Vibe gehabt, von daher geil, richtig geil. Anyway, okay, was war bei euch los?
Yo, runterkommen, Thema runterkommen. Bei mir war tatsächlich, also ich mach's kurz, Mugenics ist fucking geil, es ist fucking umfangreich, es ist viel zu groß, um das jetzt hier kurz anzuschneiden.
Ja.
Schaut euch was an, wer Bock da drauf hat, der wird da, also das hat einen, ich glaube jetzt schon gefühlten Umfang wie Isaac und Isaac ist ja auch einfach schon so ein krasser Meilenstein. Es ist saugut, es freut mich, also von ganzem Herzen, wie gut es auch ankommt, weil einfach manche Spiele von Ed auch einfach unter dem Radar geblieben sind, wie jetzt hier The End is Nigh, was eine der krassesten Plattformer der Welt ist. Aber das Spiel nicht. Also hier sehr viel Liebe dafür. Wo ich hängen geblieben bin, war Pocopia. Also Pocopia Release. Eins vorweg. So,
wir reden von einem Pokémon-Spiel. Chris redet positiv von einem Pokémon-Spiel.
Genau, wir sind heute irgendwie im Upside Down.
Das ist alles
verkehrte Welt.
Okay, also ich bin in Love mit Pocopia. Eins vorweg, ich liebe Animal Crossing. Ich will das jetzt nicht trashen. Aber Pocopia fühlt sich für mich an wie, warum ist das Feature nicht in Animal Crossing the Game? Und das ist einfach fantastisch. Das ist wundervoll, das ist wholesome. So, egal ob ich am Pet bin oder Gwen, meine Tochter, es ist immer Liebe. Ich finde, die Lizenz von Pokémon ist super smart eingebunden und nicht einfach nur liebelos drüber gelegt. Es ist kein Cash-Grab. Die Nummer bedient halt wirklich Pokémon, Animal Crossing, Minecraft, Dragon Quest Builders und halt alles so zusammengeschnürt in so ein wundervolles, wholesomes Paket. Und ich bin einfach froh, dass die Pokémon-Lizenz endlich mal wieder nützlich irgendwo verwendet wurde.
Total, total. Das Neue, was auch announced wurde, sah auch sehr gut aus, ne?
Ja, ich bin da noch zu sehr skeptisch, aber ich würde mich freuen, wenn es geil wäre. Jetzt aber erstmal nur, ey, ich habe Pocopia, es ist wahnsinnig geil. Jetzt wünsche ich mir gar nichts anderes mehr. Jetzt erstmal nur happy sein.
Ich sehe links, rechts immer Pocopia und auch so in Streams von Gregor und sowas halt mich immer so, boah, ich will das auch haben. Hab aber Bammel, weil bei mir Animal Crossing ja auch so, ich checke Animal Crossing komplett. Bin aber nicht der Typ, der jetzt irgendwie 200 Holzdinger sammelt und dann craftet und sowas halt. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass bei mir dann pro Gruppe auch so ist, wo ich denke, so, okay, I get it, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt craftet. I don't know. Ich werde es mir irgendwann ausleihen aus der Bibliothek, maybe deswegen.
Ich finde es halt schön, dass das halt so eine Wandlung genommen hat bei Pokémon Pokopia, weil als das Spiel, glaube ich, angekündigt wurde, waren die meisten Leute eher verhalten in ihrer Reaktion. Mhm. Und ich weiß auch, dass als, das bei uns bei Game 2 nicht anders war, und Tim, der ja dann letztendlich den Beitrag gemacht hat, am Anfang auch war so, oh nein.
Sehr guter Beitrag auch.
Der Beitrag ist fantastisch, ja.
Aber es war, ging dann relativ schnell bei ihm, dass er gesagt hat, ey, das Spiel ist fantastisch. Und ich würde auch sehr gerne reinstarten.
Aber
ich muss noch eine Woche warten. Ich musste Pferdespiele spielen, ja. Legend of Kimori. Ich habe eigentlich andere Spiele, über die ich reden will, aber dann rede ich über Legend of Kimori. Also,
nein, genau was anderes.
Du sag einfach einen Satz.
Hüa.
Es ist. Ich mache einfach. Nein, also es ist, glaube ich, sehr einfach, solche Spiele zu belächeln, weil solche Spiele in der Vergangenheit auch einfach oftmals sehr, sehr schlecht waren. Mhm. Und auch einfach nicht so einen guten Ruf haben. Und Legend of Kimori ist jetzt in Early Access erschienen und das ist ein Pferdespiel, ne? 13. Jahrhundert. Und du bist irgendwie so eine Kurierreiterin. Und man kann das alles sehr belächeln, weil es auch relativ einfach fällt, weil das Spiel noch sehr frisch ist, bisschen buggy ist, Features fehlen, Sachen nicht übersetzt sind.
Ja.
Fällt relativ einfach. Aber ich glaube, dass wenn man dem Spiel noch ein bisschen Zeit gibt und wenn das Studio die Ärmel hochkrempelt, dann kann es, glaube ich, ein gutes Spiel werden. Mhm. Ein gutes Pferdespiel. Weil die Welt ist schön, die Reitmechanik macht Spaß. Und ich glaube, dann können, also immer noch so für die Nische gesehen, ne? Es wird jetzt kein Death Stranding so. Mhm. Aber ich glaube, das könnte ganz nett werden.
Muss auch mal geben, finde ich auch schön. So cozy oder, Mann, was machen wir bei Kingdom Come Deliverance? Was machen wir bei Death Stranding? Wir schauen uns die Gegend an und sind froh, dass wir da uns aufhalten können. Oder bei Zelda ja auch. Warum denn nicht so ein Spiel machen, wo es nur darum geht? Ist doch nice. Find gut.
Mhm. Ja.
Mein Go hast du.
Kuro, über welche Spiele wolltest du noch reden?
Es gibt zwei Spiele, über die ich, glaube ich, reden wollte. Warte mal, ich guck mal ganz kurz.
Währenddessen erzähle ich, dass ich Dispatch gespielt habe.
Nee, ich rede über zwei Spiele. Doch, ich rede über zwei Spiele. Ich rede ich zum einen beendet über Menace.
Oh.
Habt ihr von Menace mal gehört?
Ja, Menace, ja. Ja, Menace.
Ich schaue zu Timur.
Menace, da klingelt was. Komm, verkauf's mir, komm.
Kommt von einem Hamburger Studio.
Shoutout.
Deswegen, da bin ich ja direkt so ein bisschen auch lokal patriotisch unterwegs und freue mich darüber, dass halt deutsche Entwicklerstudios in der Lage sind, coole Spiele zu machen. Passiert natürlich öfters, aber Shoutout Overhype Studios, weil Menace macht mir richtig dolle Spaß. Es ist so ein bisschen, das hat so Starship Troopers Flair, aber in einem grundsätzlichen Korsett von XCOM, aber mit einem eigenen Twist. Und es ist schön anspruchsvoll. Es ist richtig schön taktisch. Mhm. Es gibt verschiedene Squad-Leader, die man sich ins Team holen kann. Und da kommen auch mit der Zeit mehr dazu. Und die kann man alle so richtig schön spezialisieren. Ich finde, Menace hat richtig viel von Warhammer 40k.
Geil.
So im Sinne von, wenn du dir so deine Truppe zusammenstellst und den Waffen gibst und so, dann kosten die Punkte und du kommst nicht über einen bestimmten Punkte-Threshold hinaus.
Ja, es ist sehr Warhammer.
Deswegen musst du immer so ein bisschen überlegen, wen nimmst du mit welcher Ausrüstung mit. Und wenn du die besser machst, kosten die auch mehr Punkte. Mhm,
dann kannst du die anderen weniger mitnehmen. Ja, klar.
Ja, und du kannst die auch so richtig schön spezialisieren, weswegen die sich auch so eine Truppe, keine Ahnung, haben dann Flammenwerfer. Und das fühlt sich so richtig warhammerig an.
Checke.
Was ich einfach sehr mag. Und es ist
gegen was kämpft
sehr
man
taktisch.
Da?
Ach, du kämpfst gegen Weltraumpiraten gegen Aliens.
Okay, also sehr Sci-Fi halt. Okay, cool.
Und du, also bis jetzt ist es, es fühlt sich schon ein bisschen roguelike-ig an, weil, naja, ist das der richtige Vergleich? Wahrscheinlich nicht, aber du kannst halt so Missionen annehmen und das sind dann immer so Missionen über mehrere Etappen, so meistens so 3 oder 4. Zumindest war es bei mir so, mit ein bisschen verschiedene Abzweigungen. Kannst entweder hier starten, dann hast du den nächsten Schritt oder den nächsten Einsatz kannst du dann so ein bisschen aussuchen und am Ende ist es dann so dein großes Hauptziel und je nachdem, was du vorher machst, kriegst du dann für die letzte Mission irgendwie einen Boni oder so.
Ah, okay, checke.
Und ja, es ist schön taktisch. Es sieht cool aus. Es ist so seit langem mal wieder ein Early Access Spiel gewesen, das mir so uneingeschränkt Spaß gemacht hat, weil ich finde, bei vielen Early Access Spielen merkt man auch einfach so, ah ja, das ist im Early Access, weil da fehlt noch irgendwie diese Mechanik. Oder da fehlt noch dieser Part. Und das gibt es bei Menace auch. Also die Story wird nur sehr zart angedeutet. Aber spielerisch finde ich das sehr ausgereift. Und es gibt irgendwie regelmäßig Updates. Dann ist es so, ach übrigens, wir haben noch eine neue Waffe ins Spiel gepackt. Viel Spaß. Und
nice.
Du hast einen Squad-Leader, den packst du in ein Fahrzeug. Du hast einen Squad-Leader, den packst du in einen Mac. Und also so die taktische, wie du dich aufstellen kannst. Kannst richtig schön laut durch die Vordertür, du kannst aber auch, keine Ahnung, schleichen mit Nachtsichtgerät, nachts irgendwie unterwegs sein.
Geil.
Finde ich sehr befriedigend, so von diesem taktischen und strategischen Komponente, die dieses Spiel hat. Und ich bin echt gespannt, wo das noch weiter hingehen wird.
Toi, toi, an das Studio auf jeden Fall.
Ja, voll
Stichwort,
geil.
Stichwort Early Access.
Ja, genau, ich lieb's, dass es als Early Access-Titel auch so super gut bei Steam bewertet wurde. Also es ist sehr positiv in allen Bereichen und das ist bei Early Access nicht immer der Fall.
Stichwort Early Access ist bei mir auch, ich möchte gerne an dieser Stelle Chris grüßen. No Rest for the Wicked hat seinen Koop-Modus bekommen.
Ja.
Ich hab's mit 3 Kumpels gespielt, also zu 4 insgesamt. Und das Spiel ist gut, ich mag das, aber ich finde, es ist kein Koop-Spiel.
Ey, warte mal. Wieso hast du Chris gegrüßt?
Weil Chris das Spiel
weil ich so getrashed habe, als ich es damals im Early Access gespielt habe.
Darf ich vorstellen und da er hat sich so sehr gewünscht und dann hat es einfach ich habe die Folge gehört von Darf ich vorstellen, Shoutout an dieser Stelle. Ich so, boah, klingt ja voll geil und dann ging die Episode weiter und weiter. Ich war so, ach Scheiße, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja, aber
warum hast du nicht mich gegrüßt? Ich habe auch schon 25 Stunden drin seit dem Koop Update.
Ach so, naja gut.
Ich habe gar nicht gespielt. Er hat mich nicht gegrüßt, weil wir zusammen gespielt haben oder so.
Warum spielen wir nicht No Rest for the Wicked gemeinsam?
Weil es kein Koop-Spiel ist, in meinen Augen. Ich finde, das Spiel ist toll und es hat eine geile Atmo. Aber als wir zu viert da durchgerannt sind, wir haben wirklich nur 2 Stunden gespielt, hat keiner von uns gerafft, worum es geht. Hat keiner gerafft, was wir als nächstes machen sollen. Da kommst du in die Stadt rein und das Spiel ist so, und man ist so, was machen wir jetzt? Und das Spiel ist so, naja. Und du bist so, wo müssen wir hin? Das Spiel ist so, naja. Und dann quatscht du da Leute an und irgendwie ist so, und man ist so, hä? Und das ist sehr Early Access sick. Wir können es aber gerne mal spielen, Kuro, auf jeden Fall. Weil das Spiel an sich fand ich toll, aber das Koopige habe ich null
gesehen. Es ist aber jetzt nicht der Full Release, oder? Es ist jetzt nur der Early Access Koop.
Immer noch Early Access Koop, ja.
Ja, aber es liegt doch auf der Hand, was man macht. Du weißt nicht, wo du hingehst, du weißt nicht, was du machen sollst. Du fragst Kuro, weil Kuro auch schon No Rest for the Wicked spielt.
Hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Zuhörende.
Wenn ich da kurz auch reinhaken darf, ich finde es ist ein geiler Genre-Mix. Ich mag das Kampfsystem. Ich mag sogar so ein bisschen diese Survival-Elemente, dass da wird Timo wahrscheinlich dann irgendwann
und du musst ihn bauen und so auch, ne?
Deck hochgehen.
Muss man nicht auch so eine Wohnung bauen? Oder nee, du kannst Wohnung kaufen,
glaube
ich. Ja,
du kannst dir ein Haus kaufen, du kannst Möbel herstellen und Sachen craften.
Ja.
Und halt so ein bisschen die Gegend erkunden. Und das ist irgendwie ein Mix in einer Kameraperspektive, die dafür relativ untypisch ist, aber sehr gut funktioniert. Und ich finde, der visuelle Stil, vor allen Dingen in den Zwischensequenzen, das sieht halt einfach aus wie so eine Animationsserie. Gut. Die können die Zwischensequenzen so nehmen, als Serie veröffentlichen und das wäre fucking geil.
Fände ich auch super.
Ich bleib dabei, ich spiel's, wenn Full Release ist und dann mache ich nochmal meine Meinung. Vielleicht ändere ich da meine Meinung.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann spielen wir aber zu dritt.
Ja, gerne. Auf
sehr
jeden
gerne.
Fall.
Sehr gerne.
Hey, Pinky Promise. Okay. Kommen alle jetzt. Pinky Promise.
Ja, warte.
Okay. Ja.
Okay.
Sehr gut.
Super. Geil. Ich habe gerade schon kurz Release, einmal ne? erwähnt.
1.0. Ja,
okay. Ich habe Dispatch gespielt und durchgespielt.
Was sagt er? Oh.
Ich finde es okay.
Ach, schön.
Okay. Guru geht. Ja. Chris, du bist noch bei mir.
Ja, aber okay, also findest du es alles okay oder findest du eigentlich das Storytelling geil, aber die Gameplay-Mechanik hat dir nicht gefallen?
Nee, pass auf. So. Das Ding ist, das größte Manko ist wie immer, dass die Stakes zu high sind. Dass man nur hört, 10 von 10, ja. Voll krass, super das geil. Das war gut, ja auch bei, ja genau, das ist ja bei One Battle After Another genauso gewesen. Man geht rein und ist so, oh, entertain mich mal. Bei manchen Sachen funktioniert es, bei manchen ist es dann so, man hat zu hohe Erwartungen. Ja. Ich fand Wolf Among Us mega geil. Ich fand die Telltale Games habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Das von Game of Thrones hat mich richtig mitgenommen. Das Batman und so war super. Walking Dead hat Cutter gespielt, ich habe es persönlich nie gespielt. Und bei Dispatch war es jetzt so, leider, weil es zu hoch gehypt wurde. Ich war so, okay, jetzt zeig mal her. Und im Endeffekt ist es nur in Anführungsstrichen ein Telltale-Game. Ich bin nicht so der Superhelden-Typ und ich fand die Story, als es dann zu diesem Love-Triangle kam, war ich so, ach Gott, bitte nicht.
Muss ja auch nicht.
Nein, dann musst du nicht.
Nö, muss ja auch nicht. Ich hab die Blonde, High Five.
Klar.
Und ich find's sehr interessant, wer wie agiert hat, fand ich so. Aber ich fand auch das Dispatchen und sowas halt war, ist also die Minigames und so war nie so meins. Nein, und Timo. So. Das ist okay. Das ist okay.
Du tust mir jetzt weh.
Nein, cool, ja. Das möchte ich doch gar nicht, mein Lieber. Ich erzähle dir das mal von Where Winds Meet.
Okay.
Erzähl doch bitte dann lieber noch ein bisschen mehr über Dispatch, please.
Aber ich fand es so schön, wie du in der Werbung bei Game 2 sagst, so, hey, spielst du auf dem Tablet Where Winds Meet? Da war ich so, ah, guck an.
Nee, come on, das kann jetzt nicht der ausschlaggebende Grund sein.
Nee, ich habe da reingeschaut mit, ich mach's ganz kurz, liebe Zuhörende, ich habe hier für unsere vorherige Folge, die nicht stattgefunden hat, 2 DIN A4 Seiten Notizen gemacht, weil ich bin wirklich absolut der Wahnsinn. Hätte ich es letztes Jahr ausprobiert, wäre es in meinen Top 5 gewesen. So, da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil es spricht komplett mich an. Das Ding ist, das Spiel ist halt, ich dachte, es ist so ein Genshin Impact in Wuxia. Mach's an und erwarte genau das, bekomme aber ein Full-RPG mit viel zu vielen Menüs, mit viel zu viel Währung, mit viel zu viel Loot und Drop und alles. Klar, keine Frage. Aber Gameplay-wise, die Bosskämpfe sind alle Souls-like und man ist so, was ist denn hier los? Und man dachte so, ja, die Leute sagen, es ist Souls-like, aber dann spielst du es mal und es ist wirklich Souls-like. Die Story ist wahnsinnig gut, die Welt ist toll, die Grafik ist absolut fantastisch. Ich höre jetzt hier auf zu reden. Falls ihr einen kleinen Taste auf Wuxia habt, falls ihr Asian, East Asian, Martial Arts, geile Waffen, geile Story, geile Grafik, kostenlos mal auschecken wollt, dann guckt mal bitte in Where Winds Meet rein, weil das Spiel hat mich absolut überrascht und finde ich wahnsinnig toll.
Also ich sag mal so, ne, einem geschenkten Gaul sollte man nicht im Maul schauen.
So.
Ich sag mal so, ich habe überall gehört, dass es da ist und habe links und rechts Leute gesehen, die es gespielt haben. Und ich habe sowas von, ich weiß jetzt nicht mal, also hättest du jetzt nichts über das Spiel gesagt, ich hätte nichts gewusst über Where Winds Meet, also wirklich gar nichts, das ist komplett genullt. Jetzt schaue ich mir gerade Bilder an und deine Erzählung und so, ey, wie Kuro sagt, so das, also das, was ich hier sehe für lau,
es ist crazy, ist crazy. Wie gut das aussieht.
Aber wie finanziert sich's? Du kannst Ingame-Währung kaufen und dich dann extrem.
Klar, es gibt Cosmetics und bla bla. Und es ist ja auch von NetEase Games, die haben
ist
ja
Gacha
auch.
Ist Gacha-Shit dabei?
Kannst du machen, ist alles optional. Und alles, was du kaufen kannst, ist kosmetisch. Das heißt, es ist kein Pay-to-Win.
Okay.
Es gibt auch PvP-Kram und sowas.
Ja, kannst du nicht hier den krassesten Charakter ziehen aus irgendwie mit einer 0,01%igen Chance.
Das dachte ich ja, dass es halt so ein Genshin ist, so du kriegst 1000 Charaktere, alle sind schöner als der andere. Aber du hast einen Charakter und dann gibt's halt Waffen. Es gibt einen Fächer, es gibt einen Speer, es gibt ein Schwert. Und da kannst du dann natürlich später, gibt's dann halt so Materialien, mit denen du dein Schwert dann craften kannst und verbessern kannst. Da musst du halt so Quests für machen.
Okay.
Und ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, dass man da sich so ein bisschen durchmogeln kann, dass man da die Waffen ein bisschen schneller. Aber du musst es nicht machen, weil so wie ich es gespielt habe, fantastische Story, also Story wirklich gut. Also wirklich, wir reden hier von geilen Samurai-Filmen, geilen Anime-Twists, Turns und Feelings und wow! Also ich war wirklich so, was spiele ich denn da? Was ist. Und da müsste ich an Crimson Desert denken, was jetzt auch bald kommt, wo ich so bin, wo alle so sind, so Irgendwie ist es zu gut. Irgendwie ist es zu gut. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was das mit Crimson Desert aus sich haben. Aber auch da bin ich immer so, warum sind wir alle immer so negativ oder sind schon so, ich glaube, wir haben schon zu viel, wir sind zu oft auf die Fresse gefallen mit Videogames.
Wir wurden zu oft verletzt. Wir wurden zu oft verletzt.
Deswegen sind wir alle so, wie hieß das Spiel nochmal, dieses Division-eske Last of Us-Ding?
Genau das.
Division-eske Last of Us-Ding.
Was so absoluter Rip-Off war und nur ein Cash-Grab. Da habt ihr auch einen Beitrag zu gemacht.
Ja, aber genau das sagt doch alles aus, oder?
Basti hat doch da einen Beitrag drüber gemacht.
Basti hat auch so richtig recherchiert, was es da mit dem Take the Money and Run auf sich hatte.
Mhm. Ja, Mann, wieso verwirrt.
The Dingsbums.
Ja, Scam Game.
Richtiges Scam Game.
Mir liegt auf der Zunge.
Ja, mir auch.
Das war irgendwas mit the. Ach, Mann, ich hasse sowas.
Oh, shit. Fällt's ja gleich ein.
Heute Nacht wacht er auf, schreit. Ja.
Der Bauer hat nicht bezahlt. Welcher Film war das? Nee,
redet ruhig weiter. Ich denk nach.
Ein Königreich für ein Lama.
Ja, gut. Ey, Crimson Desert habe ich auf der Gamescom gespielt. Und ich muss sagen, ich war gleichermaßen beeindruckt wie überfordert. Also einfach, das ist so, als würdest du eine Steuerung nehmen, die komplex ist und sie dann so 9 Ebenen übereinander legen, immer ein bisschen was ändern und dann so zusammendrücken und sagen, das kannst du alles machen, du musst nur wissen wie. Und ich habe echt eine Stunde, also ich hatte keine kurze Anspielzeit, ich habe eine Stunde Crimson Desert gespielt und musste alle 3 Minuten wieder irgendwas gucken, so, warte, wie ging das nochmal? Wie macht man nochmal den Doppelfrontflip und dann entwaffnet man den Gegner und springt in Flammen irgendwie in die Luft
genau,
oder so?
Aber ich glaube, wegen Gamescom ist es so, hey, das wird's ganz geben. Und ich glaube, wenn das Spiel rauskommt, wird's am Anfang so Step by Step. Ne?
Aber wie gesagt, das ist nicht negativ. Es ist einfach nur eine crazy ambitionierte Steuerung.
Voll.
Ich bin gespannt, was da passiert.
Es ist ja von den Machern von Black Desert Online, es ist ja Pearl Abyss. Und Black Desert Online war auch so, das Kampfsystem war so, ey, du kannst hier L1 gedrückt halten, dann kannst du alle Knöpfe drücken. Du kannst L1, L2 drücken, dann hast du alle Knöpfe drücken. Du kannst nur L2 und du bist so, ja, ich habe halt 75 Attacken.
Exakt
und
so fühlt sich an.
Welche ist Crowd Control, welche ist so, ey, I don't know. Deswegen. Kuro, wie heißt es? Kommt.
The Day Before.
The Day Before. Let's go. Yo.
Ich muss aber sagen, ich bin bei Crimson Desert auch noch ein bisschen skeptisch, weil man so viel machen kann, dass ich die Befürchtung habe, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Weil es kann natürlich, aber mich würde es sehr überraschen, wenn alles in diesem Spiel Spaß machen würde.
Mhm. Ja.
Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass es so inhaltlich weit wie der Ozean, aber so tief wie eine Pfütze wird.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Also ich glaube, man muss sich da echt schon so seinen Spaß suchen. Und das kann auch echt launig sein. Das ist ja in The Legend of Zelda Breath of the Wild auch so, dass du einfach so ein bisschen in die Welt geworfen wirst. Und so wird es halt so gesagt, mach mal. Aber ich glaube, das ist das halt einfach zum Kubik. Nochmal.
Voll.
Einfach.
Ey, gucken wir mal. Gedreht. Bin ich gespannt.
Ich freue mich auch sehr drauf. Ich werde es auch, glaube ich, sofort, wenn es da ist, werde ich es sofort spielen. Und ich hoffe wirklich, dass es mir Spaß macht. Aber ich sag mal so, ich bin nicht überrascht, wenn das Ding in Flammen aufgeht wie die Hindenburg.
Same. Ja, ich bin voll und ganz bei dir. Entweder wird es so ein Spiel, was der Startschuss ist für, okay, Pearl Abyss ist auch am Start. Oder es ist so ein, ey, wisst ihr noch damals? So ein bisschen wie, wie hieß der Pokémon Rip-Off Minecraft Dingsy?
Palworld.
Palworld. War da, ist weg. Ich habe keine Ahnung, ob es. Oder auch Sims Nachfolger Dingsy. Mir fällt doch gar keine
in. Wir haben eine Folge gemacht, ja.
Ja, und vor allem ist es so, alles, es bauscht sich so auf und dann ist es da und dann. Tschüss. Tschüss. Das ist crazy.
Ja, also ich finde es halt krass, wie halt, also die Leute sollen sich natürlich auch auf Crimson Desert freuen, aber der Hype ist schon sehr hoch.
Wie krass
also,
ist der Hype?
Ich habe heute einen Reddit-Thread gesehen.
Reddit
da
ist
hat
auch
jemand
voll
gesagt,
damit.
Ich freue mich auf Crimson Desert mehr als auf GTA 6.
Habe ich auch gesehen.
So, wo ich sage so.
Wenn Rockstar Games mal ein Medieval, so ein Fantasy-Mittelalter-Game raus, boah, das wäre. I don't know.
Grand Theft Kutsche.
Ja, genau, es gab mal diesen Rustler, gab's ja auch mal. Was ist mit Neo 3? Was ist mit Resident Evil? Dann haben wir es.
Yo, Resident Evil, nett, oder? Hat es einer von euch gespielt?
Nee, ich will's Kata, das ist Kata, ich spiele, aber Kata ist momentan sehr, sehr, sehr busy und ist so, ich spiel's irgendwann, weil ich, Resident Evil mache ich immer Backseat Gaming bei ihr, weil ist nicht mein Genre, aber ich gucke da mal ganz gern zu.
Okay, ich habe ein paar Freunde, die es gespielt haben, die mit mir ausführlich drüber geredet haben und da war es so von 10 von 10 bis hin zu, naja, die Hälfte von dem Spiel hat mir richtig gut gefallen, die andere Hälfte hat Probleme, alles dabei und ich denke, es ist ungefähr da. Ich bin jemand, der bei Resident Evil oder also generell bei Horror Games, mich kriegst du halt mit sowas wie Resident Evil 7 oder Silent Hill 2. Da kriegst du mich und da grusel ich mich und da bin ich vollkommen am Start und vergesse, dass Nacht ist und spiel durch, bis die Sonne wieder aufgeht. Bei sowas wie jetzt hier diesen, ich sag mal, den Action-Passagen von Resident Evil spielen, da bin ich immer raus. Jetzt denke ich, du hast hier wieder beides. Ne? Du hast halt mit dem Madel wahrscheinlich eher die gruseligeren Sachen mit Leon.
Leon.
Ja. Hast du dann wieder mehr Geballer? Ja. Wahrscheinlich ist es ein gutes Spiel. Wahrscheinlich ist es 50% also für mich.
Auch ein gutes Spiel. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie doll man Resident Evil mag. Weil dadurch du halt auch einfach viel Fanservice bekommst. Und es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, welche Resident Evil Spiele du magst. Bist du eher so ein Fan von Resident Evil 4? Also diesen etwas actionlastigeren Resident Evil? Oder bist du ein Fan von den Remakes oder eher so diesen etwas oldschooligeren Resident Evil, so die ersten, wo es halt dann auch so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen eher ums Überleben geht,
Ressourcen. Und Rätsel und sowas halt, ja.
Rätsel und so. Und wenn du diese Resident Evil magst, dann bist du, glaube ich, gerade in dem ersten Teil von Resident Evil 9 sehr, sehr happy. Weil das halt genau das, auf das abzielt, ne, diese Grace-Passagen, wie Chris schon erwähnt hat. Und dann kommt aber halt auch Leon dazu. Und gerade am Anfang ist das eigentlich ziemlich cool, weil der halt so dieser Action-Typ ist und für dann so ein bisschen Abwechslung sorgt. Aber nach diesem ersten Gebiet sozusagen dreht sich das um 180 Grad. Dann spielst du vor allen Dingen sehr viel Leon. Dann musst du halt diesen actionlastigen Teil mögen. Das wird getragen durch unfassbar viel Fanservice, also auch richtig geiler Fanservice. Ich fand's halt dann spielerisch schon echt ein bisschen flacher als das, was du am Anfang hast.
Das habe ich befürchtet.
Weil da ist es so, ey, du bist wirklich schwach und naja, musst halt echt gucken, wie du zu klarkommst. Du hast am Anfang, das ist eine sehr, sehr coole Mechanik, Zombies, die halt so frisch geturnt sind und dadurch aber noch so ein bisschen so diese Gegebenheiten aus dem früheren Leben haben.
Also stimmt. Einfach nur so, ja, ja, genau. Das war dann auch so irgendwie, wenn die Sängerin,
so einer ist,
die singt und so, genau, ne?
Cool. Das ist dann irgendwie so ein Metzger und das ist irgendwie ein geiler Twist.
Voll gut.
Aber den gibt es auch nur am Anfang so. Das spielt dann irgendwann leider gar keine Rolle mehr. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich glaube, ey, wenn du einfach, ja, ich glaube, es ist schon eine gute Zeit. Es kommt darauf an, so ein bisschen, wo du halt Resident Evil-mäßig verortet bist. Dann gefällt dir das Spiel wahrscheinlich besser oder schlechter. Jasper ist halt ein sehr oldschooliger Resident Evil-Fan.
Shoutout Jasper, guter Typ.
Shoutout.
Nach den ersten 5 Stunden schon eher enttäuscht. Aber
ja. Aber so ein Resi ist ja auch nicht lang, ne?
Glaubt
lang
ihr?
Meistens nee. 15, 20 Stunden.
Glaubt ihr, dass Capcom mit Resident Evil relativ unfreiwillig so eine Spaltung der eigenen Kernzielgruppe geschafft hat, wo du jetzt einfach A, die super Oldschool-Fans hast, B, die Fans von Resident Evil 4 und dann eventuell sogar, wahrscheinlich hat 5 und 6 haben einfach keine Fans, aber so, ihr wisst, was ich meine. Du hast halt jetzt irgendwie alle Ebenen und sie sitzen jetzt Teil für Teil zusammen am Tisch und so, yo, was machen wir? Wir müssen ja irgendwie alle abholen und deswegen versuchen sie jetzt immer irgendwie so allen ein bisschen zu geben, sodass jeder einen Grund hat, zu dem Spiel zu greifen.
Und passend dazu frage ich mich, wie wird Final Fantasy 17 nach dem Erfolg von Clair Obscur?
Ja, hoffentlich so wie Final Fantasy 10 wieder oder sowas.
Ja, back to turn-based und dann welches Setting und so. Also es ist ja wirklich, was du, diese Frage, die du gerade stellst, ist ja wirklich, wirklich voll von Relevanz, weil einfach wirklich so als Entwickler musst du gucken, so, du entwickelst ja ein Spiel nicht ein halbes Jahr, sondern ist jetzt, und dann merkst du auf einmal so, okay, fuck, jetzt ist gerade das richtig am Start, ja. Und das, ne, und dann ist so, okay, jetzt ist total spannend, auf jeden Fall.
Ich glaube, so eine Reihe wie Resident Evil, die es einfach schon sehr, sehr lange gibt und naja, über sehr, sehr viele Teile schon irgendwie existiert, hat es immer schwer, wobei ich sagen muss, dass Resident Evil sich auch sehr oft sehr gut neu erfunden hat.
Ja, Teil 7,
also so, wie Jasper das gesagt hat, ne?
Ja.
Quasi Survival-Horror-Salon oder erfunden. Ja. Gut, Alone in the Dark war grundsätzlich gesehen auf dem PC, glaube ich, ein paar Jahre her erschienen. Ja. Aber Resident Evil hat es halt einfach in den Mainstream gebracht. Mhm,
absolut.
Resident Evil 4 hat einfach Third-Person-Shooter quasi etabliert.
Ja.
Und dann halt so diesen First-Person-Survival-Horror in VR auch.
Wie das krass 7 in VR war, das ist bis heute, habe ich mich in nichts mehr so gegruselt wie in 7 VR. Das war crazy.
Das sind halt einfach alles ekelhaft beachtliche Meilensteine.
Ja.
Und da muss man natürlich auch irgendwie versuchen, viele Fans unter einem Hut zu bringen, oder man versucht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie Capcom oder Resident Evil vorwerfen kann. Geschmäcker sind halt dann irgendwie mit der Zeit auch, glaube ich, einfach dann verschieden so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, geht es Resident Evil als Reihe sehr, sehr gut.
Geht's, ey, alles, was Capcom gerade anfasst, ist crazy erfolgreich und super gut. Wirklich? Also jetzt hier, ich meine es auch gar nicht Fronty. Ich meine einfach sie haben quasi keine Chance. Weil wenn sie zu sehr in die eine Richtung gehen, dann sagt die andere Richtung, wo ist die Action? Und wenn sie zu sehr in die Action gehen, dann sagt die eine Richtung, wo ist hier der Survival-Horror?
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es irgendwie so, dass ich glaube, sie versuchen jetzt einfach die Bälle in der Luft zu halten und machen damit garantiert keinen schlechten Job. Aber es wird halt auch immer wieder so Puristen wie mich geben, die sagen, ich wünsche mir mal wieder so sowas wie Resident Evil 7 oder sowas wie Resident Evil 2 oder sowas.
Genau. Und dann noch die Remakes, die auch so ultra erfolgreich waren und sehr, sehr gut waren auch. Ist schon sehr, sehr gut gemacht momentan alles. Stimmt schon.
Aber wenn wir schon bei Capcom sind, erscheint demnächst noch ein Spiel.
Oh ja.
Das ich gerade schon tatsächlich spiele und auch durchaus sehr viel Spaß habe. Es ist nämlich Monster Hunter Stories 3.
Twisted
Reflection. Und ich muss sagen, es kommt tatsächlich für mich persönlich zu dem absolut perfekten Zeitpunkt, weil ich immer noch sehr, sehr gerne Wilds spiele.
Mhm.
Und ich finde, Wilds mit allen Updates auch nur noch besser geworden ist. Aber ich jetzt halt auch so, also das letzte Update von Monster Hunter Wilds ist jetzt quasi durch. Und ich bin jetzt so am oberen Ende angekommen, was so die Inhalte betrifft. Und dann kommt Stories halt, echt, das ist so ein perfekter Zeitpunkt. Und das ist eine schöne Abwechslung, weil es halt ein anderes Monster Hunter ist.
Mhm.
Wie gesagt, ist der dritte Teil. Und das ist ein Spin-off, das halt eher so in die JRPG-Richtung geht. Und da schaue ich in Timos Richtung.
Ich habe letztens gerade den Dienst, den gesehen habe. Was war das letztens? Bandai Namco, so eine Presentation. Und da wurde es ja vorgestellt, und da war ich so, oh, das sieht so gut aus. Und das ist mir eingefallen, dass du das auch schon empfohlen hattest damals, Kuro.
Ja.
Mhm.
Naja, jedenfalls, genau. Aber es ist ein JRPG, das heißt rundenbasierte Kämpfe, aber mit vielen mechanischen Elementen. Also so ein bisschen Schere-Stein-Papier-Prinzip.
Mhm.
Verschiedene Elemente, die man noch beachten muss. Du hast natürlich die Monster, mit denen du zusammen an deiner Seite kämpfst, denn du bist kein Jäger, sondern ein Ranger. Und der kümmert sich natürlich so ein bisschen darum, dass das Ökosystem und die Monsterpopulation so alles halbwegs gescheit läuft.
Weil
ich ganz ehrlich sagen muss,
klar.
Ich glaube, die Ranger sind noch schlimmer als die Jäger in Monster Hunter. Nee, wir haben ja alle Monster Hunter gespielt. Das ist so, wir kümmern uns hier um die Umwelt, und es hat so ein bisschen so diesen Onkel Jimbo South Park-Style. Ja. Ne? Da kommt ein Monster und dann ist es so, oh, das kommt direkt auf uns zu. Nimmst dein Großschwert und machst da so Zonk und gehst damit einmal über den Scheitel. Und die Rangers sind auch so, dass sie sagen so, ja, und wir ziehen ja die Monster auf und entlassen sie wieder in die Welt. Aber ja, wie macht ihr das denn? Wie kommt ihr denn an die Monster? Ach so, ja, ja, wir gehen zu den Nestern und klauen uns die Eier. Das ist so, wo du denkst so, okay, ja, verstehe. Und dann gibt es noch so ganz besondere invasive Monster. Das sind so besonders starke Monster, die musst du erstmal in die Flucht schlagen. Und im Tutorial ist es dann so, ja, wie bringen wir denn dieses Monster zum Rückzug? Und dann ist es so, ja, wir müssen ihm die Beine brechen. Ah ja. Und dann gibt es noch so Quality of Life Features, die ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Mhm. Du siehst Monster in der freien Umgebung, aber du musst nicht immer gegen sie kämpfen. So. Du kannst halt auch kämpfen, also wenn dann du machst dann einfach so eine Quick Attack in der Oberwelt und das, du hast den Kampf geschafft.
Ja.
Das heißt aber auch, also Quality of Life, nice, aber es heißt auch, du kannst einfach durch die Gegend rennen, rumpelst da, machst da die Schulter-Tackle mit deinem Monster und tötest links und rechts einfach Monster am laufenden Band. Und ich finde so dieses Wertesystem, diese Moralvorstellung in der Welt von Monster Hunter, finde ich einfach, das ist so verschoben. Aber es ist einfach herrlich witzig. Und ich mag Monster Hunter Stories 3. Ist mein erstes Monster Hunter Stories. Hab die Vorgänger nicht gespielt, aber es ist eine schöne Mischung aus coolem JRPG mit so ein bisschen schnappst du dir alle Monster fangen Action oder Monster-Ei-Klauerei und kannst die dann aufleveln. Du kannst so ein bisschen an den deren Gene rumspielen, deren Fähigkeiten. Das ist halt so ein Tic-Tac-Toe-Board, wo du halt das echt so schön so ein bisschen so deep, die das selber anordnen kannst. Kannst die dann auch wieder rauslassen und dann veränderst du das Ökosystem. Und wenn du wenn du eine Monsterart wieder popularisierst in dieser Umgebung, dann können sie je nach Umgebung diese Elementare aufnehmen. Dann hast du, keine Ahnung, ein Axonum, was normalerweise Feuer ist, dann kann es Wasser. Mm, was ich halt cool witzig finde. Ja. Und ja, dadurch hat es irgendwie so ganz viele nette Komponenten. Story ist ganz cool. Ich habe jetzt noch mal irgendwie so einen kleinen Twist, wo ich denke so, mal gucken, wo das hingeht.
Gleiche Welt?
Ist ein bisschen. Welche Welt? Welt.
Dass du jetzt Wilds dann so Gemeinsamkeiten entdeckst und so? Oder ist das was ganz eigenes, Standaloniges?
Also es ist eine eigene Region. Ich finde, es hat einige Aspekte von Monster Hunter Rise.
Oh ja, so nice.
Du findest zum Beispiel Palamutes. Das waren ja in Monster Hunter Rise diese Hunde-Kompagnons. Es gibt so ein paar Attacken mit dem Langschwert auch, die so diese du hattest doch diese, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber diese Glühwürmchen-ähnliche Viecher, an denen
du so
konntest. Das gibt es und es hat so leichte Monster Hunter Rise-Vibes. Es ist ein bisschen gleichförmig von der Queststruktur, gerade so Nebenquest-mäßig. Da ist zum Beispiel sowas wie Persona 5 einfach unantastbar, glaube ich. Aber ich finde, man kann damit eine gute Zeit haben. Es ist ein absolut grundsolides, sehr unterhaltsames JRPG. Und wenn du in irgendeiner Form was mit Monster Hunter anfangen kannst, dann kriegst du da sehr, sehr viel Fanbonus obendrauf. Richtig, also Bock. Es
cool. Klingt für mich nach einem perfekten Switch-Titel.
Ja.
Ja. Du triffst irgendwann auf einen Jäger, ne? Das sind also der Hunter, quasi den Job, den man in allen anderen Monster Hunter-Spielen spielt. Und das ist einfach so ein Doofus. Das ist famos. Also es ist so richtig so sorglos, so, ja, mir geht's gut, ich hau dem einfach aufs Maul. Also es ist richtig so, es ist echt ein sehr schönes, ja, Feel-Good-Game. Und da aber kann man aber auch richtig schön
sind die Monster auch so richtig riesig groß wie bei Wilds, oder sind es so alles so auf Pocket-Size und niedlich?
Nee, die sind schon groß.
Okay, krass.
Und du kannst halt natürlich verschiedenste Spezialattacken machen. Und dann wird das Spiel einfach, keine Ahnung, das scheppert stellenweise so dolle, als würdest du gerade Dragon Ball gucken. Dann hast du gerade hier Goku gegen Freezer Kampf. Und dann
weißt du,
so 20 Folgen Deep, Genki-Dama, und es geht einfach nur so. Also solche Attacken hast du da auch einfach, wo du denkst, so, okay, klar, dann haben wir jetzt mal diesen Monster so eine atomare Feuerkugel reingeschossen.
Nice.
Macht Spaß.
Ja, ich mag auch den Artstyle sehr gerne.
Ja.
Schön. Demo jetzt verfügbar. Da gehe ich gleich mal rein.
Ja, schau mal rein.
Das liebe ich ja so an Bandai Namco, dass sie immer sagen, hier ist eine Demo, spiel die ersten 2 Stunden und wenn es dir gefällt. Capcom. Achso, sorry. Warum war Bandai Namco auf der Präsentation letztens? Oder war es was anderes? Vertausche ich gerade?
Das war wahrscheinlich was anderes.
Okay. Oder generell, sag ich jetzt mal so, spiel das Ding 2 Stunden, wenn es dir gefällt, kaufst das vollere Ding und dann ist dein Spiel dann auch mit drin. So, das finde ich so geil.
Das ist wirklich cool, Demos, wenn Spiele so das haben. Ja.
Es gab auch die Nioh 3 Demo, die fand ich super toll. Dadurch habe ich gesagt, so, okay, geil, Nioh 3 wird genau endlich das Nioh, was ich spielen kann, weil es ein bisschen user-friendly ist als die Vorgänger. Pragmata gibt es auch eine Demo, die habe ich noch nicht gespielt. Habe ich mal Bock drauf. Mhm. Bring back Demos. Ich bin Team Demo.
Ja, Demo.
Geht mir auf die Straße und demonstriert, Freunde.
Ist wichtig.
So. Hat noch irgendjemand irgendwas gespielt? So in der Zeit, in der wir quasi weg waren vom Fenster.
Nichts erwähnt. Oh, ich habe einmal Peak gespielt mit Freunden. Ultra funny.
Cool, ja, funny. Ich habe die Demo gespielt von Super Meat Boy 3D. Ultra funny. Sau cool, freue ich mich drauf.
Ihr seid ultra funny.
Du bist ultra
funny. Was nicht ultra funny war, Schrägstrich ist Reanimal.
Fakt.
Dazu kommt. Ja, also in Reanimal wird herzlich wenig gelacht. Das kaum verwundert, wenn man sich in Ruhe anschaut, was das schwedische Studio Tarsier Studios da an Morbidität in Pixel und Polygonen verpackt hat. In bester Little Nightmares-Manier erwartet euch ein schauriges Horrorabenteuer. Während spielerisch eher die leisen Töne angeschlagen werden, setzt das Spielspaßorchester aus Malmö vor allem auf Atmosphäre. In einer trostlosen, ja fast schon albtraumhaften Welt begleitet ihr 2 Geschwister auf ihrer Rettungsmission, ihre Freunde aus den Klauen monströser Gestalten zu befreien. Klingt doch nach einer guten Zeit, oder? Na, zum Glück lässt sich Reanimal auch im Koop spielen.
Tolle Infobox. Krass, Kuro. Also da sind Infos drin gewesen.
Heftig.
Kommen wir mal zu Reanimal.
Ja, yep. Kommen wir da bitte gerne mal hin. Ja.
Ich habe direkt eine allererste Frage. Habt ihr es alleine oder kooperativ gespielt?
Koop mit meiner Frau.
Koop mit meiner Frau.
Ich habe es alleine gespielt, denn ich habe keine Frau. Ist das nicht absolut traurig?
Aber
High five.
Scheiße. Es ist eine super Frage, weil jetzt interessiert mich, wie das sich auf die Stimmung auswirkt. Weil es ist ja immer so, wenn mir jemand einen Horrorfilm empfiehlt, dann ist eine Frage von mir immer, alleine im dunklen Zimmer gucken oder mit einem Kumpel auf dem Sofa oder sowas. Weil mit dem einen, also wenn hier irgendwer bei mir im Raum ist, ist alles, was ich gucke, nur halb so gruselig. Wenn wir dann dazu noch Gags machen oder sowas, dann wird es halt eher so trashig Horror.
Ja.
Aber
ja. Voll.
Wie ist es bei Resident Evil? Hast du dich gegruselt, Kuro, bei Reanimal?
Ich muss ja sagen, ich bin ein ziemlicher Schisser. Ah, mit Horrorspielen habe ich echt meine ziemlichen Probleme. Ich muss sagen, bei Reanimal habe ich mich richtig gegruselt. Nein, aber es war super schön schaurig, fand ich.
Ja,
das wirkt alleine besser. Ich würde aber vermuten, dass es im Koop mehr Spaß macht. Dann ist es, glaube ich, die Frage, willst du mehr Atmosphäre oder mehr Spaß?
Du kannst dich selber entscheiden. Hat das alleine gekoop, in Anführungszeichen, weil du hast ja einen Partner oder eine Partnerin, hat das gut funktioniert oder hast du dir ein paar Mal gedacht,
ja, komm. Auch drin, auch wenn man alleine spielt?
Ja, ja.
Ah, okay.
Wenn du alleine bist, das funktioniert gut.
Perfekt.
Also
cool.
Immer wenn du halt irgendwie eine Aktion hast, die eine weitere Person benötigt, dann funktioniert das eigentlich relativ rein.
Okay, es ist kein nerviges Warten oder so, komm, versteh doch bitte, was ich von dir will oder sowas.
Du hast ja auch eine Taste, wo du dann immer die Person auch direkt
anrufen kannst.
Okay. Das reicht eigentlich schon.
Okay, cool. Wäre gut, wenn es die beim Koop auch geben würde. Ich gucke hier hinten, vielleicht ist noch was. Ja. Nein, wir müssen hier lang.
Aber vielleicht auch, okay, gut, dann ist das schon mal eine schöne Perspektive. Habt ihr in der Vergangenheit schon mal Little Nightmares
gemacht? Yes. Ja.
Nicht und viel, sondern so ein bisschen reingeschaut. Aber ich habe kein Spiel beendet.
Ich habe das erste
ihr
beendet.
Diese Art von Spiel, ja.
Also ich habe das erste beendet, fand ich super. Das zweite habe ich mal irgendwie angespielt, habe gemerkt, more of the same. Und dann war ich nicht so in Stimmung, habe ich es dann irgendwie liegen lassen. Und man merkt sofort, dass es die Macher sind davon. Little Nightmares 3 habe ich gar nicht gespielt, weil irgendwie an mir vorbei.
Ist auch ein anderes Studio gewesen.
Genau.
Das war ja das
Supermassive.
Genau, Supermassive.
Und das war einfach so zu der Zeit, wo einfach so viele Spiele rauskamen, dass es dann irgendwie hinten rübergefallen ist. Aber jetzt bei Reanimal war es so ein bisschen das Ding, was ihr bei Dispatch hattet, war so, oh geil, endlich mal wieder so ein Spiel wie damals Telltale. Und jetzt ist für mich so, oh geil, endlich mal wieder so ein Little Nightmares. Ja. Die Atmo, die Stimmung, die Sounds, super. Also wir haben es wirklich dann so einen Abend genommen und gesagt, komm, heute spielen wir 2 Stunden das Spiel. Dunkel gemacht, Snacks genommen und dann einfach so gesagt, wir spielen jetzt 2 Stunden am Stück und nicht so irgendwie 15 Uhr, sondern so richtig so, als würden wir einen Film gucken. Und das hat super funktioniert, weil du einfach dann in diese Welt eintauchst. Und diese Welt gibt dir ja gar nichts. Und das ist so toll gemacht. Das ist einfach so, du bist jetzt der Dude und sie spielt mit und jemand trifft dir auf eine andere Person. Und diese Person sagt, hey, kommt mit. Und nee, die sagt sogar, nee, geht weg und rennt weg. Und so. Du bist so, wer bist du? Wo sollen wir hinrennen? Was ist unser Ding? Warum sind wir alle Kinder? Und wer ist dieser Bösewicht? Oh, super, gut gemacht.
Das ist, glaube ich, fast mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Mhm. Genau, man kommt auf die Insel, ne, man ist auf der Suche nach seinen Freunden. Mhm. Freunde, Mehrzahl, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Mhm. Und dann läufst du so deine ersten Schritte auf dem Weg zu so einer Fabrik und dann siehst du irgendwie hinter so Gitterstäben in der Kanalisation oder so, dann triffst du direkt diese gesuchte Person. Und die sagt so, irgendwie, ich wusste, dass ihr kommt, aber dreht besser wieder um. Ja. Und ich denke mir, Girl, diese Gitterstäbe sind so breit auseinander, kannst du eigentlich direkt durch.
Ja, Videospiel-Logik.
Können wir gehen mit dem Boot zurück.
Ja. Wir fahren
und
einfach.
Wir brauchen gar nicht diesen Stress haben.
Ja.
Ja.
Ich lieb's.
Aber also natürlich.
Ich muss sagen, diese ganze, also die Atmo, unfassbar. Sounddesign, unfassbar. Es ist so scary, es ist finster, aber genauso wie bei dieser Szene, es wirft auch immer wieder solche Fragen auf, so diese Albtraum-esken. So, du denkst jetzt, dass irgendwer hinter den Gitterstäben sagt sofort so, oh ja, schön, dass ihr hier seid, holt mich hier raus. Kann dich irgendwie hier raus? Die so, nee, hau du wieder ab. Und du denkst dir so, was zum Fick passiert denn hier? Und das wird ja immer und immer krasser aufbauend und sowas. Ich hatte 2 Stunden einfach nur eine richtig gute Zeit, weil ich genau bekommen habe, was ich erwartet habe. Und damals bei Little Nightmares war es so, ich habe das Spiel nicht besessen und habe dann Couch-Koop-mäßig gespielt. Darum habe ich es auch nie beendet, weil das halt einfach nur einmal war, wo wir gespielt haben ein bisschen und dann nur so, ja, nee, ist nice. Und hier, jetzt ist es halt wirklich, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich musste mich zwingen aufzuhören nach den 2 Stunden.
Ja, wir mussten es auch zwingen. Und ich war so, hey, heute Abend spielen wir weiter. Also, ah, nee, können wir gar nicht. Scheiße. Ja. Deswegen freue ich mich, wenn die Aufnahme durch ist. Aber ich finde es auch so schön, dass das Spiel, wir hatten auch schon das Thema Where Winds Meet oder generell Games, die sind immer so überladen und dann sagen die, du musst hier lang, du musst da lang, das ist dein Inventar, hier kannst du das machen. Und wenn du das und das und bist so, yo, ist doch mal gut jetzt. Und das Spiel ist so, mach mal.
Ja, Trial and Error.
Man ist so, hey, wo müssen wir uns ducken? Können wir uns ducken? Wo müssen wir hin? Super erfrischend. Weil bei dem Spiel ist auch so, ich habe auch nie das Gefühl, dass ich was verpasse. Wir haben mal eine Maske gefunden. Es gibt halt noch so Hidden Masken, die nur kosmetisch sind. Aber ich habe nie das Gefühl, ich muss jetzt in jede Ecke gucken, um was zu looten. Weil ich könnte ja, wenn ich mein Schwert aufbessern möchte, brauche ich dann irgendwas. Es ist einfach so, ich lasse mich von der Atmo treiben. Story ist noch gar nicht da. Vielleicht kommt die auch gar nicht, was auch okay wäre. Es fühlt sich an wie so ein geiles 90er-Jahre-Musikvideo.
Das ist ein geiler Vergleich. Ich weiß, was du meinst.
Ich muss sagen, ich, was die Atmosphäre betrifft, fühlte ich mich sehr an Playdead-Spiele erinnert. Also sowas wie Limbo.
Limbo.
Ich finde, das hat so eine ganz eigene, trostlose, verlassene Atmosphäre, die halt irgendwie, wo ich sofort an Limbo oder Inside denken musste, wo auch wenig gesagt wird, aber es muss nicht viel gesagt werden, weil das, was du siehst, erzählt eigentlich schon genug.
Ja.
Also da gibt es irgendwann relativ am Anfang, oder ich weiß nicht, das Spiel ist nicht super lang, vielleicht war ich auch schon in der Mitte. Ja, aber es gibt dann so eine Szene, da du hast eigentlich dein Kumpel schon gefunden, aber es ist halt wieder auseinander und da gibt es so eine sehr schaurige Gestalt, vor der man auch hin und wieder fliehen muss und es ist wirklich auch intens, finde ich.
Creepy as fuck.
Aber die geht irgendwie in so ein Kino und du folgst in dieses Kino und irgendwann kommst du in diesen Kinosaal rein. Ich habe mich gleich 2-mal erschrocken. Das erste Mal, weil ich dachte, hier sind super viele Menschen. Weil du bist irgendwie in so einer verlassenen Stadt unterwegs. Und ich dachte, shit, hier sind ja super viele. Und dann gucke ich ah nee, sind ja alle tot. Und dann war ich direkt noch so, die sind ja alle tot.
Und der Film, der auch dabei lief, der war auch so verstörend, Alter.
Ja, ja. Ey, das ist, das hat fast schon, das meine ich so positiv, wie man was sagen kann. Das hat für mich schon fast Alan Wake 2 Vibes gehabt dann am Ende. Wenn du dann im Hintergrund diesen irren Kinofilm siehst, das und du wirst diesen Raum halt zweimal betreten. Beim zweiten Mal ist ja auch so ein bisschen anders noch. Und so, ich liebe das alles. Also mir hat das so viel Spaß gemacht. Und das Schöne bei uns war jetzt, wir haben es ja, also ich habe es jetzt gespielt mit meiner Frau und die ist extrem anfällig auf sowas. Die die spielt Horrorspiele gar nicht eigentlich. Mhm. Und hier war es halt so, dass ich jetzt natürlich gesagt habe, ich brauche hier einen Koop-Partner. Man kann es nur zu zweit spielen, habe ich erzählt. Okay, sorry, aber ich hoffe natürlich, dass sie auch mal einen Blick reinwirft. Shoutout an dieser Stelle, dass sie die lieben Menschen bei Tasi dafür gesorgt haben, dass wenn einer das Spiel bei Steam kauft beispielsweise und kein Koop möglich ist, wie jetzt auf der PlayZ oder so, wenn du nebeneinander sitzt, dann kannst du dir bei Steam auch eine kostenlose Version runterladen und dann kann man trotzdem zu zweit spielen. Also es muss immer nur einer das Spiel besitzen, was ich extrem nice finde. Und ja, dann haben wir zusammen gespielt und Steffi war konstant angespannt. Und das hast du so richtig gemerkt. Also natürlich war es ulkig zu zweit zu spielen, gerade bei so, es gibt so Räume, wo du dann so ein bisschen stealthmäßig dich verstecken musst, ein Raum voller Badewannen. Und dann kommt eben dieser weirde Riese, der sich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Häute von irgendwelchen Leuten nimmt und die bügelt anscheinend. Keine Ahnung, der verfolgt dich dann und du musst dich so verstecken. Und natürlich bist du beim ersten Mal, wenn du in diesen Raum gehst, so völlig überfordert. So, ja, keine Ahnung, was machst du, wirst gefunden, zack, aus. Checkpoints sind super geil gesetzt. Also wir haben nie mehr als eine Minute wiederholen müssen oder sowas. Ja. Und dann haben wir den Raum nochmal gespielt, zweimal. Dann hat sie es vergurkt, hat sich totgelacht. Dann habe ich es noch härter vergurkt, dann haben wir uns totgelacht. Das meine ich mit, da ist dann wahrscheinlich, wenn man zu zweit spielt, ein bisschen mehr Spaß und Witz dabei, als wenn man alleine zockt, ist man wahrscheinlich ein bisschen angespannter. Aber dann bist du einen Raum weiter und hast wieder so eine arschkrasse Verfolgung und dann bist du instant wieder angespannt und instant wieder auf Level und das macht das Spiel fantastisch.
Total. Grafik auch wahnsinnig gut.
Ja, und es hat so ein richtig gutes Pacing. Also es treibt dich immer irgendwie voran. Du bist immer irgendwie, du hast immer direkt so das nächste Ziel vor Augen und es ist eigentlich nie so richtig weit entfernt. Es ist nicht super anspruchsvoll. Also es gibt keine hardcore, krassen, komplexen Rätsel oder so, oder wo du so richtig um die Ecke denken musst. Es ist eigentlich immer so, okay, hier ist jetzt was verschlossen. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, so ein Schneider.
Genau, da ist eine Kette, wo ist der Bolzenschneider,
Genau, wo ist der Bolzenschneider oder wie komme ich jetzt hier über diesen Dingsbums hoch, da ist irgendwie, und dann siehst du, das ist ja auch so ein geiles Environmental Storytelling, dass du irgendwie dann so siehst, du läufst irgendwie an diesem Baum vorbei und denkst so, okay, gehst da hin, kannst nicht damit interagieren, aber gehst ein paar Schritte weiter und kriegst halt die Säge und
stimmt.
Also es ist, so von, das ist so ungefähr so dieses, die Komplexität, die dieses Spiel erreicht, aber ich finde, das ist absolut ausreichend, weil es hat so eine schöne, es ist so schön reduziert aufs Wesentliche, auf Stimmung.
Richtig, richtig.
Und auf Anspannung. Und da ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn das Spiel nicht so anspruchsvoll ist. Also das, also die Steuerung ist sehr simpel. Das, was du machen musst, ist.
Aber butterweich, darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja, aber das ist ja auch so positiv. Du kannst jedem Gast bei dir zu Hause, du hast jetzt nicht 100 Stunden Zeit. So, du hast jetzt auch nicht Zeit, ihm die Steuerung so krass zu erklären oder sowas Komplexes. Dann gibst du ihm einfach das Ding und das ist ja quasi wie ein Film. Also ich meine, du musst wirklich nicht studiert haben, du musst keine Erfahrung mit Videospielen haben. Du brauchst einfach nur so ein generelles Verständnis, wie man ein Mensch ist und dann kann man das Spiel spielen. Und das ist cool, dass es sowas gibt.
Voll. Ich bin ja gespannt, bei Little Nightmares war es so, es wird am Ende, soweit ich mich erinnere, nichts aufgelöst. Das spielst du durch, du hast es dann geschafft und dann ist so, okay, und jetzt? Und das ist dann so open. Das ist so, was war das jetzt? Mach dein eigenes Ding draus. Bin gespannt, ob es bei Reanimal auch so wird, weil der Titel ist ja schon Reanimal. Da bin ich sehr gespannt, so was das auf sich hat, weil du bist ja auch ein Kind, der Gegner oder die Gegner sind immer erwachsen und dann hast du auch so ein bisschen themed und so. Bin ich sehr gespannt. Oder ob es am Ende einfach nur offen ist und du bist so, ja, dann mach dein Ding draus. So. Bin ich sehr gespannt, wo das hingehen sollte.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in letztere Richtung geht. Also das ist, ich finde, das ist so ein Spiel, das halt, wie gesagt, also es wird ja kaum geredet, also schon gar nicht so irgendwie so, okay, und jetzt müssen wir dahin und die sieben Regenbogenkristalle finden, um zum Königreich der Herzen zu kommen. Also sowas gibt es ja absolut gar nicht. Es ist ja echt so, ja. Wenn immer irgendwie was gesagt wird, ist es meistens so irgendwie ein Satz, der eigentlich auch nur zur Atmosphäre beiträgt.
Ja.
Und ich glaube, so wie das Spiel anfängt, könnte ich mir vorstellen, hört es auch dann einfach wieder auf.
Ich glaube
auch. Ein bisschen auch wie so Limbo ist.
Ja, genau.
Das ist auch einfach irgendwie so.
Ich brauche auch keine Erklärung. Also ich bin auch fein damit, wenn es so ist, wie es ist.
Absolut.
Ich mag es auch, einfach so ein bisschen so, dann zu selbst so ein bisschen zu spekulieren, was habe ich da jetzt erlebt, wofür stand das jetzt, wofür ist das eine Metapher? Und ich glaube, da kann man sich auch dann richtig schön drin verlieren. Und bestimmt gibt es auch schon zahlreiche YouTube-Videos, die das so ein bisschen essaymäßig aufarbeiten.
Ja, safe.
Wofür die Welt, wofür das alles steht.
Also Kumpel von mir hat schon durchgespielt mit seiner Frau auch, Freundin. Und er meinte, es bleibt genauso gut, wie ich es halt jetzt ihm erzählt habe. Und da bin ich dann guter Dinge, dass ich da jetzt, die haben so 5 bis 6 Stunden gebraucht. Ist doch nice. Hast du 3 Abende, 2 Stunden, ist doch super.
Ich bin tatsächlich auch ein Riesenfan davon, dass, ich weiß nicht, hatten wir das Thema schon mal, es gibt diese, ein Spiel, das X Euro kostet, muss so viele Stunden Spielzeit haben. Ich hasse das. Ich bin einfach ein Riesenfan davon.
Euro pro Spiel
Das ist einfach Quatsch. Dann nimmst du jetzt halt einfach, ist das Spiel richtig gut in dem, was es sein will, und hast du es deswegen gekauft? Und wenn das beides mit Ja, dann ist es fein. So, dann muss das auch völlig in Ordnung sein.
Ich habe letztens so ein Bild mit Resident Evil, $70 für 17 Stunden und dann Silksong $17 für 70 Stunden. Na, und da kommt man doch nur so, du bist schuld daran, dass Spiele so aufgebläht werden mit 100 Stunden Sidequest und Türme holen und bla bla bla. Und es ist so, ja, absolut 100%ig.
Es ist exakt, wie du
ganz
sagst.
Ganz ehrlich, die Menschen, die sagen so, ey, nur 1 Euro pro Stunde finde ich fein. Und dann sollen die sowas wie, keine Ahnung, jetzt Slay the Spire spielen. Und dann sollen die wirklich einfach für jede Stunde 1 Euro zahlen. Die 1400 Stunden oder so.
Ja.
Und dann sage ich so, ja.
Ja.
Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht der Punkt, ne? Die sehen so, ah, ich muss, keine Ahnung, Slay the Spire kostet 20 Euro, ich krieg daraus 1400 Stunden.
Ja, ja.
Das ist dann ja, ist natürlich einerseits schön, aber andererseits.
Ja, aber ey,
man kann ja drauf achten, ich finde es nur als generelles Argument schwierig, muss ich sagen.
Absolut, so. 100%ig.
Ja,
ich finde es auch immer nice, schön, wenn dann Games sagen so, Clair Obscur, Silksong, Marathon jetzt auch, die sagen so, ey, 40 Euro, ey, 20 Euro, fine, go for it. Und wenn dann halt so ein Spiel kommt wie, was war es denn letztens, wo ich dachte, also, Pocopia habe ich nicht, weil es für mich persönlich zu teuer ist, weil ich nicht weiß, was für ein Spiel. Da habe ich dann immer so, boah, I don't know, aber im Grunde, wovon reden wir denn hier? Wenn ich essen gehe mit meiner Frau, dann legen wir auch 40 Euro auf den Tisch, so. Und das ist die Hälfte von Pocopia. Ja. So, das ist immer die Frage, wofür geben wir unser Geld aus? I don't know.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn ein Spiel, wie teuer es auch immer ist, von vorne bis hinten Spaß macht.
Ja. Und das hast du hier.
Keine Ahnung, 5 Stunden oder 500 Stunden sind.
Ja. Ich hatte hier auch wirklich, also du hast das Pacing angesprochen, ich hatte nicht eine Sekunde Leerlauf oder Langeweile. Ich war, Spiel fing an, ich habe auf Los gedrückt und dann irgendwann schaue ich drauf, fuck, wir müssen aufhören, stopp. Und keine Sekunde so, boah, ich guck mal kurz aufs Handy, ich guck mal kurz, mach irgendwas anderes oder so. Es war einfach nur.
Und es gab auch nichts, was genervt hat oder irgendwie nicht passend war. Es war also ein richtig guter Flow. Also wirklich, wir waren auch sehr, sehr, sehr begeistert. Und ich weil normalerweise, wenn ich hier für unsere Podcast was review, dann mache ich meistens 2x1 Stunde oder sowas halt. Aber bei dem Spiel 2 Stunden am Stück, kein Problem. Weil ich spiele halt nie Games so lange am Stück, deswegen. Aber das war richtig gut. Ja. Richtig gut. Cool.
Ja, shit. Wie weit seid ihr gekommen?
Ich glaube, Waschmaschinen.
Und du, Chris?
Ich würde jetzt schätzen, das zweite Kapitel hat angefangen und dann habe ich da noch ein bisschen gespielt. Das war jetzt eher so ein Schaf, würde ich jetzt sagen. Und dann sind wir da noch mit dem Boot ein bisschen rumgefahren, haben noch so ein Wassermonster gesehen, das dann weitergedreht, sind dann genau da angekommen, wo es weiterging. Und dann war so, shit, sorry, wir sind raus.
Ja, ich kam, glaube ich, bei mir war es so ziemlich, ich glaube, ich habe auch nicht ganz ganz 2 Stunden geschafft, weil ich halt einfach jetzt mit Monster Hunter so beschäftigt bin und ich habe es jetzt kurz vor der Aufnahme gespielt. Bei mir war es so ein schöner Abschluss. Ich habe diesen ersten Freund gefunden, gerettet, kam raus und jetzt könnte man wieder mit dem Boot
weiterfahren. Dann sind wir relativ nah beieinander und das ist wieder ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. ich glaube, man ist schneller, wenn man alleine spielt. Weil Steffi und ich natürlich schon ein bisschen links und rechts getrottelt haben und das hat super viel Spaß gemacht, aber das verliert dann, also wenn du dann nach Uhr spielst, glaube ich, verlierst du. Aber machst du ja normal nicht.
Also spielen wir weiter alle.
Auf jeden Fall.
Ja,
das Ding
ist auch mal wieder schön.
Das Ding. Ich habe wirklich
Spiel Bock. Durchzuspielen.
Ja,
ja, glaube ich dir.
Das ist ein easy win.
Ja. Und hier bin ich ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, das Spiel wäre 60 Stunden, dann würde ich mir denken, oh Backe, keine Ahnung. Da ich jetzt weiß, das ist halt jetzt noch in so ein, zwei Sessions durch, das macht mich glücklich. So, ich habe voll Bock, das. Absolut. Wie du vorhin gesagt hast, wie ein Film gucken. So spielt man das halt.
Voll.
Und das muss halt auch mal drin sein.
Von daher, ich bin guter Dinge. Und ich wusste auch schon, können wir sehr kurz machen, glaube ich.
Ja.
Ampel, beim Spielen war ich sofort so, das werden alle gut finden, alle gegen Grün.
Alle Grün, habe ich auch gesagt.
Mhm.
Bei Timur war ich so ein bisschen gelb. Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht ist es so. Ach.
Fair.
Ich kann es gar nicht so begründen, aber.
Aber maybe auch, weil ich es mit Kata gespielt habe und in Mut war.
Ja.
Weil ich sehe das Spiel auch, wenn es. Vielleicht hat es auch noch diesen kumpeligen Bonus von Little Nightmares-Machern. Wenn es jetzt so ein Game Pass-Titel gewesen wäre, kann das natürlich sehr, sehr gut sein, dass es in so ein Gelb läuft. Aber auch wenn es jetzt nicht Little Nightmares wäre und wenn es jetzt nicht. Also es ist ein fantastisches Spiel, was wirklich in den ersten zwei Stunden richtig, richtig, richtig gut zeigt, was es ist und kann.
Timo, wie hat's Cutter gefallen?
Super. Also okay, ist ja auch
ist die Genre, viel, oder?
Ja. Die spielt ja Dying Light, Resident Evil, sie alle heißen. Ich sage immer so, hier, guck mal, Lost Records. Kannst du auch mal spielen. Hier
nö. Von,
nö.
Ich bin so, Life is Strange. Nö.
Dann spiel ich so Final Fantasy und so, nö. Dann so, hier, neue Resident Evil. Geil, gib her. Bam, bam, bam. Dann haut sie mit irgendwelchen Äxtenleuten in den Kopf und ich bin so, oh, what?
Ey, Shoutout Cutter.
Shoutout Cutter. Dir hat auch Spaß gehabt. Fandest du super.
Sehr gut.
Komme ich jetzt zu meiner Überleitung, die ich mir jetzt gerade so richtig schön zusammengelegt habe, weil ja,
Unser Fazit ist, die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfindet.
Dass Reanimal in den ersten zwei Stunden genau das zeigt, was es ist. Ich bin mal gespannt, ob das bei den Spielen auch so ist, die wir für die kommende Folge in den Ring werfen wollen würden. Da schaue ich zuerst Richtung Timo.
Ja, hi. Es ist schon benannt worden heute in dieser Episode und ich bin so gespannt. Ich möchte sehr gerne mit euch darüber reden. Wir würden sogar so darüber reden, glaube ich, aber wir möchten es gerne als Review-Form machen und deswegen ist mein Pick. Es gab sehr viele Spiele, wo ich dachte, das oder dies oder das. Mm-hmm. Aber meine Wahl ist Crimson Desert. Ja, es ist overhyped. Es ist mal gucken. Also von daher, wir haben schon drüber gesprochen heute. Wenn ihr das wollt, dass wir das in-depth reviewen und nicht nur vorneweg einmal kurz ansprechen, dann gebt euer Vote ab für Crimson Desert. Und wenn ihr wirklich nicht wisst, was es ist, guckt mal einfach ein Video von maybe, I don't know, IGN oder sowas, die First Previews oder sowas halt. Und es sieht zu gut aus. Und da wollen wir mal reingucken. Aber hoffentlich wird's geil. Who knows? Wir werden sehen.
Also so in depth, wie es in zwei Stunden für uns möglich ist. Und ich habe
genau,
so ein bisschen
das
die Befürchtung,
das
dass wir nach
das
zwei
Ding.
Stunden... Ja, also, ich habe jetzt meine erste Quest. Ich soll irgendwie im Schäfer vier Schafe bringen. Das ist so, ich glaube, so in die Richtung wird es gehen. Oder, keine Ahnung, Chris ist direkt in die andere Richtung gelaufen und war so bei so einem Endgame-Superdrachenboss.
Chris hat dann schon irgendwie so sich verheiratet, hat schon ein Haus und ist so... Ja, bei mir ging das.
Er hat nur diesen einen Bosskampf gegen diesen Drachen gemacht, weil er einfach original mit Starting Gear zwei Stunden dauert.
Ich krieg immer mehr Bock auf das Spiel, auf jeden Fall.
Aber Chris, abseits davon, schau mal in Werewolves Meet rein, wenn du irgendwann Zeit finden solltest, weil die Fights, der Look,
who knows? Okay. Ja.
So, jetzt steht da vor mir dieser riesige Goliath namens Crimson Desert und ich habe auch noch ein Spiel, das wahrscheinlich dann auch einfach gar nicht gewählt wird, weil es ist Screamer.
Mhm.
Und Screamer wird jetzt, wenn die Leute sagen, so, hä, was ist denn Screamer? Das gab's schon mal, oder das ist eine Serie, die gab's früher. Ich glaube, in Deutschland hieß es Bleifuß.
Oh. Ach so.
Kennen wir.
Ja. Hat aber, glaube ich, mit den früheren Spielen absolut gar nichts zu tun. Es ist ein Arcade-Racer.
Mhm.
Und ich finde es deswegen so spannend, weil es einen geilen Look hat. so Anime-mäßig und ich glaube, es geht auch ziemlich dolle in so Anime-Richtung. Hat aber auch eine sehr interessante Steuerung. Man steuert nämlich mit beiden Analogsticks so ein bisschen. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so, mit dem linken Analogstick steuerst du eher ganz normal und mit dem rechten ist so ein bisschen Drift-Action oder so. Na, jedenfalls bin ich super neugierig, was dieses Spiel betrifft, weil ich finde den Look sehr, sehr cool. Ich finde die Idee ziemlich nice, dass es halt mal so ein Arcade-Racer ist, der auch eine Story hat und mal nicht so was ist wie ja, keine Ahnung, wie so ein Forza oder weißt du, so klassische Rennspiele, wie man sie jetzt so kennt, sondern einfach mal was Neues wagt, richtig schön fresh ist, optisch geil ist, der Soundtrack wird 100 Pro richtig schallern und
schallern.
Ich glaube, es könnte eine witzige Zeit werden.
Ich fand's so geil, als du gesagt hast, das wird mein Pick, ich bin so Classic Kuro, irgend so ein Game, was niemand kennt. Dann guckst du rein und bist so, Classic Kuro. Ein Game, was niemand kennt, aber was absolut fucking geil aussieht. Da gab es schon echt viele von dir. Deswegen, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Und naja, aber ich bin eigentlich nicht gespannt, weil wir werden über Crimson Desert reden.
Mal schauen.
Also vielleicht kann ich ja trotzdem noch Screamer mit reinbringen, so am Anfang. Ja,
es wurde erwähnt. Gut, ich mach's kurz. Ich enthalte mich dieses Mal, weil ich hab geguckt, was Release, dann habe ich nochmal geguckt, eure beiden Picks fand ich geil, alles andere. Ich hatte noch ein, zwei, hier zum Beispiel Monster Hunter Stories 3, aber er hat Kuro ja jetzt schon gespielt, hat Kuro auch schon, brauchen wir nicht in der Folge. Ich habe Death Stranding 2 nicht gespielt, kommt glaube ich der PC-Port jetzt dann auch irgendwann raus. Aber hat Kuro auch schon eine fantastische Game 2-Folge zugemacht, also
absolut,
ey, ich enthalte mich einfach. Aber ich freue mich über beide Picks, die ihr habt und schauen wir mal, was wird.
Apropos, ich gucke die ganze Zeit nebenbei die Trailer von Monster Hunter Stories 3 und bin so, jupp. Es sieht auch krass aus nach Breath of the Wild, ne? So der Style. Ni no Kuni, Breath of the Wild.
Also optisch, spielerisch halt.
Spielerisch nein. Nicht. Nein, aber so optisch von diesem.
Wobei es gibt schon Gebiete, die auch ein bisschen zum Erkunden einladen. Und du musst halt auch so ein bisschen gucken, dass deine Monsties.
Monsties.
Monster. Da gibt es halt, kannst du halt so ein Team bilden und dann hast du ein Monster, das fliegen kann oder ja, schweben. Hast ein Monster, das halt dann schwimmen kann, wenn du dann irgendwie so über tiefes Wasser kommst, dann schneller. Oder hast ein Monster, das irgendwie so Wände hochklettern kann, damit du halt, also musst dann auch schon ein bisschen gucken. Nicht nur in den Kämpfen halt so, ne, dass du da ein bisschen was abdeckst, aber halt auch, wenn du die Oberwelt erkundest. Und dann, ey, dann gibt es halt auch echt manchmal so, kann ich da oben hin?
Geil.
Und dann kannst du da wirklich oben hin und da war da eine super seltene Höhle, wo ich reingegangen bin und ich kam mit dicken Eiern wieder raus.
Mit dicken Eiern. Stark.
Stark.
Ach ja. Freunde, dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Podcast für diese Folge. Aber wir wollen die Folge nicht beenden mit einer Frage, die wir haben. An euch. Für euch. Und das habe ich mir jetzt gerade erst ausgedacht.
Okay.
Dass ich die Frage stellen will. Ich habe noch gar keine Frage. Deswegen denke ich mir, okay, passt auf. Und das könnt ihr dann natürlich gerne kommentieren. Also fühlt euch herzlich dazu eingeladen. Wir werden das dann in der nächsten Folge aufgreifen und unseren Senf dazu beisteuern. Aber meine Frage wäre jetzt, ohne das jetzt in irgendeiner Form abgesprochen zu haben, aber welche Mechanik beziehungsweise welches so Element, wenn man sich Videospiele anguckt, hat euren Geschmack in den letzten 5 Jahren am dollsten geprägt? Wenn man mal so guckt, keine Ahnung. Open World, Season Passes, Roguelikes. Ich brauche Spiele, die Permadeath haben. Was sind so Elemente aktuell in Videospielen, wo ihr sagt, so, ja, darauf stehe ich.
Wir antworten,
das braucht ein Videospiel für
wir mich. Antworten nicht jetzt, ne? Wir antworten in der nächsten Folge. Aber ich liebe an der Frage, dass du sie positiv formuliert hast, denn was fuckt euch am meisten ab? Wäre so easy zu beantworten, aber was hat euch am meisten geprägt? Das ist eine richtig schöne Formulierung von der Frage.
Seit 2020 meinst du?
Ja, so in den letzten Jahren.
Okay. Nee, finde ich cool. Ja. Gute Frage.
Also bei müssen mir jedes Jahr eine Sache immer. Immer noch mehr dazu.
Dann ist das bei Timo die Gameplay-Lasagne.
Ja.
Bin sehr gespannt.
Ich habe ganz viele Schichten dann.
Nice.
Stark.
Alright. Ach, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch. Jo, sehr war schön, mal wieder zu schnacken.
So, eine klassische Folge. Ein Spiel, eine Infobox, aber kein Marvin. Irgendwas ist doch immer, ey.
Nächstes Mal wieder dabei.
Ja.
Nächstes Mal wieder dabei, aber dafür kein Spiel. Crimson Desert kam nicht raus. Irgendwie nee. Sowas. Crimson Desert wird einen Tag vorher delayed und wir sind so, ja gut, dann haben wir alle Black Desert online gespielt. 2 Stunden, wow, cool.
Dann gibt es immer noch Screamer.
Screamer.
Das ist, schon jetzt hat Tibor vergessen, dass es das Spiel gibt.
keiner mitbekommen.
Alright, dann verabschieden wir euch. Habt noch eine schöne Zeit.
Yes. Shrimps in
Und
the Fan.
Natürlich
Shrimps in the Fan.
Nicht vergessen, Shrimps in the Fan.
Bye.
Bye.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.